Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Sportradio 63, die Sofa Quarterbacks College Football, Woche 4. Wir sind, wir haben gespannt auf viele Spiele geschaut und haben das eine oder andere Ergebnis, je nach Experte, mal mehr, mal weniger interessiert, zur Kenntnis genommen. Woche 4 also in the books und wir sprechen wieder mit Jan Wegwerth von Triple Option. Hallo Jan.
Moin Moin und ich beschränke mich heute mal beim Intro ganz auf das Moin Moin.
Und Christian Schimmel ist auch dabei. Hallo Christian.
Ganz ehrlich, es ist eine harte Woche, alle sind verletzt. Aber zumindest Bird hat gewonnen, von daher. Could be worse.
Okay. Also, wir sind, es gab Spiele, es gibt Transfers, es ist spannend zu verfolgen und das erste Spiel war ein Spiel in der Nacht von Freitag auf Samstag und ich bin Freitag von Malta nach Hamburg geflogen und dann Samstag am frühen Morgen habe ich mich auf den Weg gemacht in Richtung Schwäbisch Hall. Und gerade als ich so aufgestanden bin, gegen 5:30, schaue ich kurz so, was so in der Nacht passiert ist, wie man das halt so macht. Und ich stelle fest, Christian, es sticht da ein Ergebnis raus, das dann auf allen Portalen zu sehen war. Nämlich, dass Illinois nach Nebraska gefahren ist und dort 31-24 nach Overtime gewonnen hat. Ich muss zugeben, ich konnte mir ein gewisses Schmunzeln nicht ich konnte es nicht verhindern. Christian, wie ging es dir, als du das Ergebnis gesehen hast?
Es hat mich nur in meiner Rolle bestärkt. Der großartigste, allwissendste, fehlerloseste Experte der College-Football-Geschichte gewesen zu sein, weil ich das Ergebnis ja vorher gesagt habe.
Ist das Bilema schon partout schon in Planung? Ja?
Das kommt exakt dann, wenn er der nächste Headcoach der University of Nebraska werden wird. Vorher definitiv nicht. Aber dann könnte es kommen. Dann könnte es tatsächlich kommen. Wie gesagt, bestärkt mich nur darin, dass ich absolut allwissend im Bereich von College Football bin. Wie auch die meisten Hörer selbstverständlich wissen, sonst würden sie dieses wunderbare Programm ja nicht einschalten. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wenn du nach 4 Spielen ungeschlagen bist in der Big Ten, du eigentlich auch schon den National Championship kriegen solltest.
Also Playoff-Spot schon sicher, ja?
Ne, eben. So, ich meine, war natürlich nicht zwingend überraschend, vielleicht nur, dass es in Overtime ging, aber ja, ich meine, Spaß beiseite. Letztlich schon kann das ein gewaltiger Sieg für Illinois gewesen sein. Man hat sogar der Polizeibeamte, der an der Sideline von Illinois war, hat sich auch mittelmäßig gefreut über das Ergebnis. Und mit Sicherheit so der erste wirkliche Test für Nebraska in der Saison, der dann in einem ausgeglichenen Spiel geendet ist. Dass das jetzt kein absoluter Highscorer wird, haben wir, glaube ich, so vorhergesehen. Vielleicht sogar 24-24 am Ende der regulären Spielzeit etwas höher, als ich persönlich gedacht hätte. Ich dachte, dass das wirklich so ein, weiß ich nicht, 14-17 Grind wird. Aber ja, und dann am Ende Illinois mit dem etwas glücklicheren Ergebnis. Ich denke, wenn es so eng ist, Time of Possession nahezu gleich, ist es auch ein bisschen eine Frage von Spielglück. Ja, und das ist dann eher bei den Illini gewesen.
Jan. Es ist, ich weiß, ich habe nicht mehr, also man kann keine gerankten Gegner mehr schlagen bei Illinois, bei Nebraska scheinbar.
Ja, Nikola, wie weit willst du es noch reindrücken jetzt? Also erstmal das Schmunzeln, also ich weiß ja nicht, ob man, also ich würde es nicht tun. Also wenn ich wüsste, dass Christian sehr mit den Chargers leidet, obwohl das gar nicht mehr so tut wie früher, vielleicht würde ich jetzt nicht unbedingt, wenn die Chargers aus den Playoffs fliegen oder ein wichtiges Spiel verlieren, schmunzeln. Aber das ist natürlich immer eine Frage.
Nein, du hast dich auch gar nicht über die Wave lustig gemacht.
Moment, das ist ja was anderes, ob ich mich über eine Situation lustig mache. Wenn du dich über eine Situation lustig machst, wo sich ein Nebraska-Spieler bei einem Pick 6 mault, okay, aber ich weiß nicht, ob ein Loss dasselbe ist. Also ich würde sagen, nein, ich denke, die meisten anderen auch, aber lassen wir es dabei. Ja, war ein bitteres Spiel. Ich muss so ein bisschen sagen, also vielleicht das Erste, was ich dazu sagen muss, ist, dass die erste Niederlage ist in der Matt Rhule, Tony White-Ära, die auf die Defense geht. Also es ist schon so gewesen, dass auch das letzte Spiel gegen Northern Iowa, das ist jetzt, man muss ein bisschen aufpassen natürlich mit Revisionismus, dass man jetzt aus diesem Spiel zu viel auf die Spiele davor irgendwie projiziert. Da hat man nur 3 Punkte zugelassen, trotzdem war das schon in den Trenches, in den Defense-Trenches nicht ideal. Und ich meine, so ein bisschen Illinois hat das wirklich hervorragend ausgenutzt. Also das, was Tony White spielt, ist ja diese 3-3-5, die sehr, sehr variabel versucht, mit Pressure zu agieren, ob sie Leute schickt, wen sie schickt, von wo sie ihn schickt, ob es Simulated Pressure ist, super viele verschiedene Pakete. In der Secondary hat er jetzt die ersten Spiele deutlich mehr Zone, also das ist sowieso eher Zone, dass ich, aber jetzt hat er wirklich extrem viel Zone und Off-Zone spielen lassen, nochmal deutlich mehr als letzte Saison. Und dadurch sind natürlich leichte Completions möglich über außen, in den Flats, in den kurzen, mittleren Zonen, wenn du die Zonen überlädst. Und das muss man einfach ganz deutlich sagen, das war ein absolut hervorragender Gameplan, ein herausragender Gameplan von Barry Linney, von dem OC, dem ehemaligen UTSA-OC. Man hat Altmaier, den Quarterback, viel aus der Pocket bewegt, man hat kein klares Ziel angeboten, einige Rollouts, viel Play-Action, schnelle Pässe. Die Receiver waren sehr oft freigeschemt, war eher Kurzpass, aber dadurch sehr viele Completions, den Ball gut bewegt. Insbesondere Pat Bryant hat ein super Spiel gemacht. Und die Anpassungen von Tony White haben einfach nicht wie gewünscht gegriffen, obwohl es da das eine Big Play gab. Aber eben die Defense Line kam nicht durch, das gehört zur Geschichte dazu. Trotzdem geht Nebraska in Führung und geht mit Führung in die Halbzeit. Das Passspiel um Raiola war erneut gut. Es gab also Isaiah Nair und Jamal Banks, die beiden Receiver, haben eine tolle Leistung gezeigt, meiner Meinung nach. Und ich will auch nicht zu sehr an Dylan Raiola rumkritteln, auch wenn er dann am Ende den Wide Open Tight End in der Endzone überwirft. Die O-Line war nicht so überzeugend. Es gab wenig Lücken für Dante Dowdell, für den Running Back. 5 Sacks, davon natürlich entscheidende in der Overtime. Und es gab halt einfach alte Probleme wieder. Der Kicker war verletzt, der Backup-Kicker vergibt die Führung kurz vor Schluss. Und wie gesagt, ein Play vorher war das, glaube ich, wo Raiola den Wide Open Receiver oder Tight End eben in der Endzone überwirft. Und da geht's in die Overtime. Und ich habe diese Statistik hier schon mehrfach vorgestellt und ich werde sie jetzt einfach immer wieder aktualisieren. Seit 2014, wir haben jetzt also 10 Jahre, hat Nebraska 8 Overtimes gespielt. In den 8 Overtimes, die haben sie alle verloren. In allen 8 Overtimes hat man keinen einzigen Punkt gescored. In allen 8 Overtimes hat man kein einziges First Down erzielt. Und insgesamt minus 20 Total Yards bei 28 Plays gemacht und 4 Interceptions geworfen. Dieser Overtime.
Bei wie vielen Headcoaches? Bei wie vielen Headcoaches?
Ich verstehe das mit den Headcoaches. Ich habe es immer noch nicht verstanden.
Nee, bei wie vielen Headcoaches? Weil, wenn es immer der gleiche Coach wäre, könnte ich es ja verstehen. Ja, aber ja, ich meine, wie oft hat man zwischendurch mal komplett aufgeräumt, ne?
Ja, ja, nee, das ist hat mit den Coaches also nichts zu tun. Das zieht sich über Riley und Frost jetzt zu Rhule. Ja. Ist halt einfach, da ist irgendwas, also da funktioniert es nicht mehr. Ich würde zwar sagen, dass Colorado in der Tat der erste Test war, den man hervorragend genommen hat und nicht jetzt Illinois, aber das ist einfach ein Spiel gewesen. Ja, hat man irgendwie dann doch auch verdient verloren. Ich gehöre nicht zu denen. Es gibt einige, die dann auch zu Recht der ein oder andere Call ging eher Richtung Illinois als gegen Nebraska, aber ich würde jetzt nicht von 5 Game Deciding Calls reden, wie der ein oder andere bei irgendwelchen anderen Spielen, LSU, South Carolina oder so in der Vergangenheit. Das tue ich nicht. du musst das Spiel trotzdem, auch hier oder da gab es dann, sagen wir mal, ein Personal Foul, was man hätte geben müssen, aber Fakt ist, bewegt den Ball, keine Turnover und das auch noch ausgerechnet Torrey Cox, ein ehemaliger Ohio-Cornerback, den ich da sehr geschätzt habe, der dann jetzt zu Illinois transferiert ist, dann den Pick fängt in der Endzone. Nun ja, es ist, wie es ist. Nebraska hat einfach eine Riesenchance vertan, sich da oben festzusetzen, muss man so deutlich sagen, denn das war natürlich, ist Illinois schlagbar.
Zu den positiven Dingen, das war das 400. ausverkaufte Spiel ja. Heimspiel in Folge bei Nebraska seit 62, ja.
Und die Balance kam zurück, also die Balance, die beim ersten Score sozusagen, im ersten Touchdown in die Luft gelassen werden, die hatte man zwischendurch aus ökologischen Gründen entfernt, die hat man jetzt wieder ausgepackt, aber hat alles nichts genützt.
25. Niederlage in Folge gegen ein Top 25 geranktes Team und seit 2018, und irgendwo hatte ich die Statistik noch, seit 2018, genau, in One-Possession Games 8 und 31.
Genau, das ist seitdem halt, also das ist einfach von daher, da kommt, das heißt ja immer, One-Possession Games sind irgendwie Glück oder das tariert sich irgendwann aus. Nein, tut's nicht.
Und unabhängig von dem Freitagsspiel wahrscheinlich, also von dem Spiel jetzt am Freitag, hat allerdings Nebraska darum gebeten, nicht mehr freitags angesetzt zu werden. Außer zu Thanksgiving.
Können wir doch mal ein Spiel weitermachen, du musst jetzt nicht jede Statistik hervorkramen.
Nee, das war ja keine Statistik, das war einfach nur eine Info am Rande. So, dann schauen wir auf den Rest, der so passiert ist. Texas, Der erste Start von Arch Manning gegen Louisiana Monroe, jetzt vielleicht auch nicht der herausforderndste Gegner, 51-3, trotzdem, Jan, die Presse schreibt drüber, was nehmen wir mit?
Wir nehmen mit, dass Arch Manning so ein paar Anpassungsprobleme hatte und nicht ganz so gut gespielt hat, wie das sich die meisten vorgestellt haben. War alles nicht schlecht, aber war eben auch nicht richtig gut, hat halt doch ein paar Bälle liegen lassen, hat zwei Interceptions geworfen, im ersten Drive gleich einen relativ üblen Ball unter Druck oder so Halbdruck, kam erst ein Spieler an, dem ist er ausgewichen, der nächste kam an, dann wirft er den Doppeldeckung über die Mitte, wollte den da irgendwie reinpressen. Und kurz vor der Halbzeit die zweite Interception, ein bisschen ungenau beim Slant gewesen. Ich sag mal so, das Spiel ist natürlich easy gewesen für Texas, stand natürlich nie zur Debatte, dass sie das klar gewinnen. Aber das ist jetzt nicht das Spiel gewesen, mit dem die Diskussionen riesig groß werden, dass man sagt, oh, wie kann man jetzt wieder zu US zurück? Also die Diskussionen werden bleiben, klar, allein wegen dem Namen Arch Manning, aber war jetzt nicht die größte Werbung, sagen wir es mal so.
Ja gut. A win is a win und der Rest passiert dann im Training. Ja, so. Ohio State gegen Marshall, 49-14. Ihr stoppt mich bei diesen Out-of-Conference-Duellen. Für den Fall, dass da irgendwas Interessantes gibt, außer ich habe verpasst, dass Marshall inzwischen schon in der Big Ten wäre. Das gleiche für Ole Miss gegen Georgia Southern.
Aber ich würde zumindest nur mal erwähnen wollen, dass meiner Meinung nach das größte Mismatch, was ich je bei einem Jugendländerturnier gesehen habe, auch wenn sich nicht zwingend auf dem Statsheet ausgewirkt hat, den ersten Start für Ohio State erhalten hat. Nämlich Hero Kanu. Und ich müsste jetzt hart überlegen, ich meine, er hat damals für Ham Jam gespielt. Und zwar dann Forster, der dann bei Ohio State gesigned hat. Und ja, da wollte ich nur darauf hinweisen.
Ham Jam, sicher?
Sicher nicht, kann auch Bayern gewesen sein.
Ich wäre jetzt auch eher bei Bayern gewesen.
Ja, ich glaube, es ist Bayern, aber.
Also Ham Jam ist die Hamburger Jugendauswahlmannschaft, ja? Daraus Ham Jam, aber ja, nee, das war bin ich der Meinung, Bayern. Aber es ist auch schön, wenn er spielt. Also
ja.
Möge die Big Ten so zerstören wie das Jugendländerturnier.
Er hat damals noch Linebacker gespielt und das war ja selten gab es einen größeren Man Against Boys Moment, als wenn er gegen gewisse andere gute Auswahlspieler, ja.
Gut, dann Ole Miss gegen Georgia Southern 52-13 und dann kommen wir zum ersten Duell in der Conference SEC Oklahoma gegen Tennessee. Ja, wir gewöhnen uns alle noch dran. Tennessee gewinnt auswärts 25-15, Christian. Ja, hatte sich vielleicht der eine oder andere ein bisschen deutlicher vorgestellt, aber nichtsdestotrotz Tennessee ein sicherer Sieg.
Ja, ein sicherer Sieg und die Frage ist halt wirklich, wie ernst müssen wir Tennessee nehmen? Also sind die auch eine Gefahr in der SEC selber? Das ist zumindest die Frage. Das Ding sah eigentlich souveräner aus vom Sportlichen her als das 25-15, was auch so an zwei in Abführungszeichen Garbage-Time-Touchdowns von Oklahoma lag. Die haben mit ihrer Offensive gar nichts zustande gekommen. Und eigentlich war der Selling Point für Tennessee in den letzten Jahren immer diese mitunter sehr, sehr vertikale Offense, die sie gespielt haben. Nur wenn du jetzt auch anfängst, und ich meine, es ist immer noch Oklahoma. Die haben immer noch, die können immer noch rekrutieren, die haben immer noch viel Talent in der Offense. Und wenn du die bis Anfang viertes Viertel bei drei Punkten, oder Mitte drittes Viertel bei drei Punkten hältst, dann hast du eine Menge Richtigkeit. Das hätte ich in der Form nicht erwartet. Vielleicht sogar noch einen etwas größeren offensiven Output als die 25 Punkte am Ende des Tages.
Daraufhin zielte auch mehr mein, vielleicht ein bisschen weniger als erwartet.
Ja, aber vielleicht ist es sogar eine gute Nachricht, weil die Defense da einfach auch wirklich wirklich gezeigt hat, was sie kann. Und schon ein kleiner Statement für Tennessee und für Oklahoma, das ist halt dann die reguläre SEC, die du halt spielst. Das ist eines nicht nur von zwei oder von drei Teams wie in der Big 12, die sehr, sehr gut sein werden, sondern das ist deine reguläre SEC-Schedule und da kannst du halt auch mal zerrieben werden. Nochmal, es ist viel zu früh, aber das könnte schon so ein kleiner Welcome to the SEC-Moment gewesen sein.
Der Oklahoma-Schedule, der im Augenblick noch, der zum Beispiel das Spiel gegen Texas hat, auswärts bei Ole Miss, bei Missouri gegen Alabama, bei LSU. Das wäre jetzt so ein Ausschnitt des Restprogramms.
Ich würde übrigens auch nicht sagen, also ich würde das schon als richtigen Statement-Win sehen, ehrlich gesagt. Klar kann man nachher gucken, wo Oklahoma landet, aber das war jetzt das Spitzenspiel des Tages und Tennessee hat es eigentlich wirklich zumindest souverän runtergespielt. Das war eine wilde erste Halbzeit, auch wenn es das Zwischenergebnis 19-3 nicht so recht transportiert, aber das war wirklich krass. Nur, was du hast es ja gerade schon gesagt, Christian, was mir an Tennessee-Stelle oder Stelle von Vols-Fans halt Hoffnung machen würde, dass sie anders gewannen als üblich, dass sie halt lange den Ball hatten. Ich meine, diese Josh Heupel-Offense ist ja eigentlich fast, einen Snap nach dem nächsten und den Gegner wirklich über den Platz jagen. Und die haben halt in diesem Spiel ihre beiden Running Backs, Dylan Sampson und DeShaun Bishop, extrem viel laufen lassen. Die haben zusammen 40 Rushes gehabt. Man hat am Ende oder man hat zwischendurch insbesondere dann Nico Yamaleava, dem Quarterback, einen Ball ein bisschen aus der Hand genommen. Nicht, weil er schlecht gespielt hat, sondern weil er zwei Fumbles hatte, also nach Sacks. Und sie haben einfach diese Defense und diese Defense hat einen hervorragenden Job gemacht. Und das Spannende und das, was da Hoffnung macht aus Sicht von Tennessee meiner Meinung nach, ist, man hat ja lange vorher über die Defense geredet, vor allem über James Pierce, ist er vielleicht ein First-Overall-Kandidat, der Edge-Rusher. Der ist noch gar nicht so sehr zur Geltung gekommen, sondern diese Defense, und es ist auch nicht so, dass irgendwer anders jetzt so absolut überragt, sondern diese Defense spielt als Team richtig, richtig soliden Football. Und ich habe eben auch ein paar Szenen gehabt, also ich liebe intelligentes Cornerback-Play, wer uns hier zuhört, weiß das. Jermot McCoy, der Cornerback der Vols, der eh schon eine sehr gute Saison spielt, der mir schon im anderen Spiel aufgefallen ist, hat einen wirklich tollen Pick gemacht, wo er in Short Zone spielen muss und instinktiv sieht, dass von der anderen Seite eine Overroute kommt und unter diese Overroute sinkt und der Quarterback Jackson Arnold von Oklahoma rechnet überhaupt nicht damit, denkt, oh, ich habe den freien Receiver, der hat sich über das ganze Feld sozusagen geschlichen und er pickt ihn. Das sind einfach tolle Plays und aber es ist nicht ein Spieler oder eine Unit, sondern bisher funktioniert diese Vols Defense wirklich als Ganzes. Und auf der anderen Seite, klar, das Passspiel war jetzt nicht so im Fokus. Man hat diesen einen langen Catch-and-Run von Dante Thornton gehabt, der das zum Touchdown führte. Das war auch ein toller Pass von Yamaleava. Und zwischendurch, wie gesagt, ein bisschen Slapstick. Also im zweiten Viertel gab's halt beide Quarterbacks, Yamaleava und Jackson Arnold, haben halt in aufeinanderfolgenden Drives zweimal Fumbles ausgetauscht. Es gab einen Safety für die Volunteers nach einem starken Punt und dann gab es noch eine Procedure Penalty gegen die Sooners und dann kam halt der Lauf, der dann in der Endzone gestoppt wurde. Und gerade der zweite Fumble von Jackson Arnold von dem Sooners Quarterback war halt wirklich übel. Ne, da hat er unter Druck einen Pass in Anführungsstrichen nach außen werfen wollen, der halt backwards gewertet wird. Der ditchte direkt vor dem Receiver auf, der wird dann noch ein bisschen gescrambled und heiße Kartoffel irgendwann dann von den Vols recovered. Das war wirklich übel. Und danach kam halt ein Drive, den man von Tennessee so nicht kennt, dass sie einfach 8-mal in Folge Dylan Sampson den Ball geben und der den Ball dann reinläuft am Ende. Der hat jetzt keine großen Statistiken, der hat einen 3,8er Schnitt, aber das war total wichtig, dass sie ihm den Ball gar nicht mal in großen Schritten, kein einziger Rush über 20 Yards, aber einfach immer wieder bewegen konnten und den Ball dadurch behalten haben. Und Sampson ist einfach sowieso wirklich ein sehr, sehr starker Running Back die ersten Wochen jetzt gewesen. Also als, wenn man so will, Jalen Wright-Nachfolger, also Wright und Small, die beiden Running Backs, die sich das die letzten Jahre geteilt haben. Er hat schon ein paar Snaps gesehen, aber jetzt ist er eben ein bisschen der Featureback. Vielleicht nochmal spannend, ich fand, du hast es ja gerade gesagt, Christian, man hätte von Tennessee fast ein bisschen mehr erwartet, aber ich habe mir das Spiel nochmal angeschaut und Oklahomas Defense hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Also das war keine schlechte Leistung von Venables Truppe. Insbesondere Robert Spears-Jennings, der so ein bisschen so Nickelback gespielt hat, war überall. Die Linebacker waren stark, gab auch immer mal wieder Druck. Also von daher, an denen kann man es nicht festmachen. Was spannend ist jetzt bei den Sooners, sie haben halt Arnold gebencht nach diesem etwas grotesken Rückpass. Und haben mit Michael Hawkins den True Freshman gebracht. Und der hat die Sooners dann, du hast ja gesagt, am Ende eben noch zu zwei so einer Art Garbage-Time-Touchdowns geführt. Wobei das Spiel ja mit einem etwas günstigeren Verlauf gerade nach dem ersten noch hätte kippen können. Der hat seinen ganzen Körper reingeworfen. Kam der Touchdown zurück, der Touchdown-Run, wo er wirklich richtig dick eingesteckt hat, aber direkt vor der Endzone gestoppt wurde, hat also wirklich Herz bewiesen. Und Venables hat jetzt gesagt, wer von beiden spielen wird die nächste Zeit, weiß ich nicht. Und das ist ja eher, zumindest bei einem gerankten Team, ist das eher ungewöhnlich, wenn man nicht vorher eine Competition hat und wenn man einen True Freshman hat. Aber wird man abwarten müssen, ob Jackson Arnold da seinen Starterposten behält oder den eben abtreten muss.
Jan kann sich für intelligentes Cornerback-Play begeistern. Wir natürlich auch, aber Christian und ich können uns natürlich auch an nicht so ganz intelligenten Cornerback-Play entzücken, aber.
Das selbstverständlich! Natürlich! Erste Reihe! Wie du jammst bei 4.37. Natürlich!
Ja, fantastisch. Wo war es in der NFL dieses Wochenende, wo es ein Roughing the Punter in der Endzone gab? Also da habe ich an Jan gedacht, ganz hart.
Ich habe leider aufgrund eines wirklich grandiosen 0-0s, das sagt man nicht so oft, hier stimmt's aber, den frühen Slot der NFL kaum sehen können. Und da ich danach auf eine Tagung musste, habe ich das auch noch nicht nachholen können.
Colts gegen Bears.
Colts gegen Bears? Ich wusste nicht mehr, ob Colts gegen Bears oder Saints gegen Eagles. Aber irgendwo wurden...
Der Kollege Tobi Dietrich hatte das in der Endzone gemacht und just in dem Moment hatten wir irgendwie ein paar Mal von ihm zu mir rübergeschaltet, warum auch immer. Und genau da kam diese Sequenz, die auch ein bisschen bizarr war, aber ja, also Katastrophe, Katastrophentouristen wieder, wobei, muss man sowieso sagen, irgendwann, wenn ich nochmal die Zeit habe, müssen wir uns mal zu dritt dieses Spiel Indianapolis gegen Chicago anschauen, weil das war für Katastrophentouristen von dem, was ich mitbekommen habe, sehr, sehr viel geboten.
Ja, also bei der Aktion musste ich an Jan denken.
Die nehme ich immer mit. Also ja. Das ist... Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe einiges nicht, aber das verstehe ich am wenigsten. Vor allem in der eigenen, also in der Endzone, du kriegst den
Ball in der Mittellinie, ja, also ist doch egal.
Ja. Naja.
Wer kann, der kann.
Ja.
Nun, gut, dann ein Spiel, das definitiv knapper war, als sich wahrscheinlich einige vorgestellt haben. Missouri schlägt Vanderbilt 30-27 in der zweiten Overtime. Jan, aber a win is a win, ja?
Ja, a win is a win, aber uiuiuiui, also die sind schon gerade noch so von der Schippe gesprungen, möchte ich sagen, die Tigers. Das Thema dieses Spiels ist
Kicken.
Achtung, College-Kicker.
Ja.
College-Kicker sind nun mal eine Spezies, die man schwer durchschauen kann. Und Vanderbilt, das muss man dazu sagen, also wir kommen gleich, oder ich kann gleich nochmal über die Kicker reden, aber Vanderbilt ist dieses Jahr nicht so ein krasses Kanonenfutter wie die letzten Jahre. Mit Diego Pavia als Quarterback sind dieses Jahr stärker einzuschätzen. Diego Pavia, für diejenigen, die den Namen nicht mehr drauf haben, ist der Kollege, der als Quarterback von New Mexico State vor einem Jahr, also in der vergangenen Saison, auf das Logo von New Mexico in irgendeiner Trainingsfacility gepisst hat. Der ist jetzt zu Vanderbilt halt transferiert und ja, die spielen halt mit ihm, das ist halt einfach eigentlich ein Linebacker, der halt, also mehr als ein Fullback fast noch, so ein Linebacker, der Quarterback spielt. Ein super tougher Runner, spielt eine lauflastige Offense mit ihm, mit Alexander, dem Running Back und vielen kurzen Optionen, einfach massig Pre- und Post-Step-Movement im Backfield, an der Line of Scrimmage. Und wenn man sich zu sehr darauf committet, dann kriegt man halt den tiefen Ball eingeschenkt. Und das hat Vanderbilt gleich am Anfang gemacht, beziehungsweise Missouri hat es erfahren müssen. Da hatten sie so einen Spielzug, da ist dann der Receiver McVay hinter die Secondary gelangt. Und Missouri hat zwar einen tollen Drive geantwortet und Luther Burden ist immer ein Hinschauer, aber insgesamt war so ein bisschen Sand drin. Also die Tigers konnten zwar den Ball grundsätzlich bewegen, aber haben halt zu wenig Punkte draus gemacht und dann ging es halt wirklich ab dem zweiten Viertel los mit dem Field Goal gekicke und Field Goal nicht gekicke. Also Vanderbilt trifft, dann Blake Craig, der Mizzou-Kicker, trifft einen Chipshot, also wirklich einen Chipshot, nicht, oder beziehungsweise er trifft die Stange. Den nächsten trifft er dann. Vor der Halbzeit auch eine etwas seltsame Szene. Missouri hat 4. und 3 in der eigenen Hälfte nahe der Mittellinie. Ich glaube, bei so 10 Sekunden. Brady Cook spielt es aus und wird gesackt. Und dadurch kriegt Vanderbilt noch eine lange Field-Goal-Chance. Und der Vandy-Kicker, Brock Taylor, nutzt die zu einem 57-Yarder, der auch noch zumindest 2-3 Yards mehr Platz hatte. Naja, und zweite Halbzeit.
Wir betonen jetzt auch die 57, ja?
Ja. Die Pointe kommt noch. Die 57 Yards, Brock Taylor, wirklich ein toller Kick gewesen. Zweite Halbzeit geht Missouri in Führung durch einen ultralangen Lauf von Nathan Well, ihrem Slasher-Running Back von App State im Transfer, bis kurz vor die Endzone, dann laufen sie in Reihen. Aber Vandy ist halt nicht weggegangen. Vandy blieb halt im Spiel, haben einen schönen Touchdown-Drive zum Ausgleich wieder hingelegt. Und dann ging halt das Zittern von dem Kicker Craig von Missouri weiter, hat 2 Field Goals zur Führung versäbelt. Ich benutze dieses Wort wirklich gern, seitdem du das aufgebracht hast, Nicola. Dann dachte sich
Influencer, Football-Influencer hier.
Ja, der Säbel-Influencer, die Buffalo Sabres, aber das ist vielleicht eine andere Geschichte. Dann hat sich der Kicker von Vanderbilt, der Taylor, gesagt, das kann ich auch, der hat auch einen liegen lassen. Okay, waren 50 Yarder, also von daher ein bisschen entschuldbar. Dadurch ging es in die Overtime. Dann haben sich Touchdowns ausgetauscht. Auch da wieder Diego Pavia bei einem langen Lauf bis kurz vor die Endzone eingesprungen in Leute rein. Also wirklich, der nimmt schon auch wirklich keine Rücksicht auf seinen Körper. Brady Cook braucht nur ein Play beim Out and Up auf Luther Burden wieder. Zweite Overtime. Da ist dann Blake Craig sicher und Vanderbilt kann sich eigentlich aus einer ganz blöden Situation, da haben sie einen Second and Very Long gehabt nach einer Offensive Pass Interference, können sich befreien und dann versägt, ich möchte nicht sagen versäbelt, weil er wirklich extrem weit vorbeiging. Der Kicker, der vorher den 57 Yarder da reingemacht hat, ein leichtes, was war's? 30, 31?
31.
Und damit ist die Chance auf die Überraschung dahin. Also College-Kicker, es ist nicht nur so, dass, oder es ist nicht unbedingt so, dass die schlecht sind. Klar, sie sind grundsätzlich wahrscheinlich etwas unzuverlässiger als NFL-Kicker, aber die Range ist halt so riesig. Du machst einen 57er rein und dann geht so ein 31 Yarder da weit daneben. Also
Fachterminus Schrotflinte. Fachterminus Schrotflinte.
Ein bisschen, ja. Also ja, ist natürlich schade, ne? Also jetzt ohne, dass ich da irgendwelche Sympathien hier oder da hatte, aber ist natürlich, also Vanderbilt war halt nah dran an einer hausgemachten Sensation, das muss man schon so sagen.
Ja, nah dran, aber knapp vorbei.
Nah dran ist halt nicht genug.
Ja, ist auch daneben. So, dann Miami schlägt South Florida auswärts 50-15. Penn State schlägt Kent State, die dieses Jahr auch wirklich nicht gut sind, 56-0.
Letztes Jahr schon nicht. Also Kent State.
Ja, aber das setzt sich fort.
Das setzt sich fort, ja. Das dauert auch noch, bis da wieder was passiert. Also tut einem ein bisschen leid. Also das sind wirklich mit dem Headcoach Sean Lewis, der da als OC zu Colorado gegangen ist, sind einfach alle Spieler ins Portal. Die Offense hatte, glaube ich, da blieb ein O-Liner mit einem Start übrig und der Rest musste halt neu zusammengesucht werden. Dann sieht halt eine Offense so aus, wie die letztes Jahr und auch dieses Jahr aussieht.
Also Kent State hat, ich meine, man kann mal gegen Penn State 56-0 verlieren, man kann halt gegen Tennessee 71-0 verlieren, man kann gegen Pittsburgh 55-24 verlieren und dann kann man halt gegen San Francisco, Pennsylvania, die normalerweise in der Northeast Conference mit Robert Morris, Central Connecticut, Stonehill, Duquesne, Long Island, Wagner und Mercyhurst spielen, 17-23 verlieren, also sprich FCS. Ja.
Schwierig. Ja, ist nicht einfach. Ist nicht einfach. Keine einfache Saison für die Golden Flashes.
Ja. Das, da müsste mal vielleicht die Festplatte tatsächlich mal geflasht werden, aber ja. Dann, Christian, kommen wir zu traditionsreichen Big Ten Football. Michigan hatte USC zu Gast und Michigan gewinnt im Big House 27-24, ein Spiel, das in der zweiten Halbzeit hin und her ging.
Ja, und was Michigan dann mit
mit gefühlt 800 Yards Laufspiel gewonnen hat.
Entscheidet, was man ja auch in dem Zusammenhang eher ausladen selten sieht. Ehrlicherweise hat das die Confidence in beide Teams nicht wirklich gesteigert, weil Jan das letzte Woche so schön rübergebracht hat, möchte ich es auch diese Woche fortsetzen. Receiving Leader.
Ich wollte auch machen.
Du wolltest es auch machen für Michigan.
Ja, hau raus.
Nikola, kennst du die Zahlen? Hast du es auch schon gesehen?
Ja, ich hab's, ich sehe es.
Malik, das ist fantastisch. Klein, herzlichen Glückwunsch dazu. 1-10. Es ist, ja.
Also viel besser finde ich ja die Statistik vom Herrn Morgan. 3-6.
Und damit gewinnst du halt. Das ist halt.
Haben die sich Tapes von Ravensburg letztes Jahr angeschaut? So Passing Game Tape, ja?
Ich meine, Alex Orji 7-12 für satte 32 Yards, 2,7 Yards pro Versuch. Boah, das ist schon. Und wie gesagt, sie gewinnen das Spiel, ja?
Also obwohl sie gar kein Passspiel haben, können sie halt für 6,3 Yards pro Lauf laufen.
Und ich meine, irgendwie finde ich das schon beeindruckend, ne? Also, da gehört ja schon eine Qualität, vor allen Dingen auf der defensiven Seite des Balles zu, das zu machen.
Ja, Braunschweig 2019. Ich finde
es auch verstörend, dass du so Spiele gewinnen kannst, ehrlich gesagt.
Auf dem Level zumindest, ja?
Dass mir richtig einer abgegangen ist bei dem Spiel.
Oh Gott. Nee, so detailliert wollen wir das gar nicht wissen, Jan.
Dass du daran Spaß hattest, überrascht, glaube ich, hier niemanden.
Nee, glaube ich auch nicht. Aber also mal im Ernst, das ist doch absolut genial. Das,
nein.
Welcome to the Big Ten, USC.
Absolut genial. Besser
kann man doch besser kann man das doch nicht machen. Also.
Ich meine, du kannst mir doch nicht erzählen, dass das jetzt dass dich jetzt selbstbewusster bezüglich der Chancen betreffend Michigan gemacht hat.
So. Nee, aber ich war auch sehr skeptisch, ob Michigans Chancen in diesem Spiel vorher, ehrlich gesagt. Also von daher ist das, also für mich ist das schon eine Überraschung gewesen nach den ersten Auftritten. Und ich meine, sie haben es halt konsequent gemacht. Sie haben Davis Warren auf die Bank gesetzt und Alex Orji, ihren von dem man ja erwartete eigentlich, dass er starten würde. Der sich aber in den in Trainingscamp und auch im Springcamp und so nicht besonders passstark gezeigt hat und haben einfach gesagt, okay, das ist ein Tier, ne? Also der.
Das hat sich jetzt auch gar nicht bestätigt bei den Statistiken.
Nee, nein, auf jeden Fall nicht. Aber der wiegt 230 Pounds plus. Wir machen einfach, wir bauen unsere Offense um. Power, Zone Read. Ne? Und sie haben wirklich das komplette Run-Game-Playbook einfach ausgepackt. Da war Quarterback-Sweep dabei und was nicht alles. Ne? Also das war wirklich Smash-Mouth, wenn man so will. Aber eben mit ein bisschen Deceiving, mit ein bisschen Option, weil ja eben der Running Quarterback dabei ist. Und haben ja, und ich meine, sie sind ja super gestartet. Sie haben gleich zwei Big Plays produziert, die sich, wenn man so will, im Nachhinein als entscheidend erwiesen haben, obwohl sie das Ding ja fast noch vergeigt haben. Und beide so ein bisschen paradigmatisch. Erst Kalal Mullings, der Big Back, wenn man so will, der Powerback beim Split so durch die Mitte, und dann Donovan Edwards, der Slasher. Big Play Runner, der sieht die Lücke aus und explodiert durch. Ne? Also das, und gerade Mullings ist halt wirklich extrem wichtig jetzt. Einfach, dass man einen hat, der nicht so sehr aufs Big Play schielt, sondern der wirklich auch die Pile bewegt. 14-0, sie haben eine aggressive Defense gespielt, sie haben Miller Moss konstant unter Druck gesetzt. Der kann den einen Ball auf Zachariah Branch anbringen, aber sonst wirklich, wirklich toll, einfach den Quarterback immer wieder dem Feuer am Arsch gemacht. Josiah Stewart insbesondere. Zweite Halbzeit ging dann mehr für USC. Da haben sie dann das Spiel eigentlich, also nicht nur eigentlich, sondern sie haben es ja gedreht. Sie haben mit ihrem Passspiel dann doch das ein oder andere Problem gesorgt. Mitchis Robinson. Und gerade als USC das Ruder zu übernehmen droht, und ich glaube, sie hätten das Spiel sonst gewonnen, gibt's diesen wirklich sensationell instinktiven Pick 6 von Will Johnson, wo er aus Off-Coach von seinem Spieler runterkommt, vor den Slot-Receiver breakt und den Ball in die Endzone trägt. Also wirklich ein super Play. Und danach wurde es ja, also die zweite Halbzeit war ja einfach spektakulär. Es gibt einen langen Lauf von Woody Marks, direkt kurz danach ein Strip-Sack in der Red Zone von Michigan, wieder Josiah Stewart. Aber während des Returns, dieses Strip-Sacks von Grant, nimmt der Running Back Marks ihm den Ball wieder ab. Busted Coverage beim nächsten Play gefühlt, 17-20, Donovan Edwards fumbled, schöner Peanut Punch übrigens bei diesem Fumble, sieht man nicht mehr so oft wie früher gefühlt, Eric Gentry, und Miller Moss nutzt es aus mit so einem Third and 15, Third and 16, irgendwie sowas, mit so einem wirklich so einem Honey-Hole-Shot zwischen Cornerback und Safety, der Safety kommt zu spät rüber und plötzlich führt USC und Michigan hat es eigentlich vergeigt, aber nein, sie müssen ja ihrem Laufspiel treu bleiben. Ich glaube, da kam übrigens in dem Drive, also in dem Game-Winning-Drive, kam dann auch der Pass auf Marlin Klein. Also Marlin Klein hat sehr spät
das Big die Play.
Krone bei Michigan übernommen.
Das Big Play, wollen wir es nennen.
Das Big Play. Das war, glaube ich, aber nicht mal ein First Down, sondern ich glaube, genau danach, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, er macht sozusagen aus einem irgendwie Second and 11 oder 12 macht er dann halt den Third and Short und dann, wenn ich, wie gesagt, kann sein, dass ich mich irre.
Nee, ist richtig.
Dann kommt Kalal Mullings mit diesem spektakulären Long Run bei Third and One. Das ist aber gar nicht so diese Third and One, wie ich sie neulich einmal kritisiert habe, wo die ganze Defense committed, sondern der bricht einfach zwei, drei Tackles in der Mitte. Das war nicht so gut. Verteidigt natürlich stark gemacht von ihm. Naja, und Michigan kriegt es ja sogar hin, dann die Uhr, sagen wir mal, so ein bisschen unfreiwillig runterlaufen zu lassen und die Timeouts USC aus der Nase zu ziehen, weil sie den Ball nicht reinkriegen. Sie kriegen den ja wirklich erst bei Fourth Down rein. Und dann kommt es halt zu dieser Situation, dass die halt mit 32 Pass Yards und 46 Rushes das Spiel gewinnen. Big Ten. Das ist Big Ten Football, ladies and gentlemen.
Also generell, wenn du mehr Läufe als Pass Yards hast, solltest du mal in dich gehen.
Nikola,
das gibt es nur bei Option-Teams oder bei Academies, also der, irgendwie irgendwelchen Wing-Teams oder so, aber sonst nicht mehr.
Ich erinnere mich an ein Champions-League-Finale Anfang der 2000er zwischen Juventus Turin und dem AC Mailand. 0-0 nach Verlängerung, es geht ins Elfmeterschießen. Ich glaube, irgendwie Endspiel war in Großbritannien. Es gab zwei unterschiedliche Pressereaktionen. Die italienische Presse hat zum Beispiel getitelt ein Fest des italienischen Stolzes. Die Engländer waren nicht ganz so angetan.
Ist das Kunst oder kann das weg? Ja.
Nee, sie waren etwas drastischer. Sie schrieben von, das war ein Anschlag auf den Fußball. Und daran erinnert mich das gerade.
Ah, Warum denn? Das ist doch hier was anderes. Also, da kann ich, die englischen Medien kann ich ja schon verstehen, aber das ist doch, ist ja nicht so, dass es 0-0 ausgegangen ist oder dass es keine Offense gab. Die Offense von Michigan hat er durchaus produziert.
Aber der Wille war da, Jan, dass es 0-0 ausgeht.
Nein!
Ich bitte
drei Big Plays im Laufspiel, drei Läufe über 40 Yards. Also, ich meine, bitte.
Christian, German Bowl 2008, Braunschweig gewinnt, Dennis Zimmermann 2 von 7 für 27 Yards und ein Pick.
Dass du das auch noch im Kopf hast, ist schlimm genug, Nikola. Aber ich glaub's dir, weil ich weiß, du hast sowas im Kopf. Übrigens sehr schön auch von den 32, also die 7 Catches mit 32 Yards, ist einer vom Tight End Marlin Klein, ist einer vom Running Back Donald Edwards, ist einer vom Running Back Khalil Mullings. Und wir haben halt, die Receiver haben insgesamt 4 Pässe für 11 Yards gefangen. Das Spiel hat sich eher in der Mitte abgespielt, würde ich sagen.
Nun.
Keine Begeisterung. Naja.
Ja, hält sich so in Grenzen, möchte ich sagen.
Ich fand's geil.
Gut, dann schauen wir jetzt auf 2 Big 12 Duelle. Oklahoma State hatte Utah zu Gast. Utah gewinnt 22-19, Jan, und wir wissen jetzt, Utah kann laufen.
Ja.
Also Utah gegen Michigan könnte ein bisschen, könnte schnell gehen.
Könnte schnell gehen, wobei man sagen muss, also dafür, Utah hat wieder ohne Cam Rising gespielt, sondern mit Isaac Wilson. Und sie haben ihn nicht versteckt am Anfang. Das kann man jetzt auch nicht sagen. Sie sind im Lauf sehr erfolgreich gewesen, aber sie haben ihn durchaus gerade am Anfang auch ein paar Spiele leidlich gut eingesetzt. Also ich finde, Utah ist einfach ein Phänomen. Du hast das erste Big 12-Spiel gegen einen der heißeren Titelkandidaten. Also Utah selbst gehört natürlich auch dazu. Also ist schon so eine Art Spitzenspiel gewesen, denke ich. Aber es ist einfach fantastisch, wie dieses System so gut funktioniert in Offense und insbesondere in Defense, auch abseits vom Personal. Also ne, dann fällt ein Spieler aus, fallen auch wichtige Spieler aus, fällt ein Starspieler aus wie Cam Rising. Und das hatten wir ja letztes Jahr auch bei einigen, dann fallen alle Running Backs aus und dann setzt man Sione Vaki halt als Running Back und der rennt da irgendwelchen Teams die Hütte ein. Also wirklich, wirklich krass. Und ich meine, sie haben nicht fehlerlos gespielt. Isaac Wilson selber hat auch ein paar Fehler gemacht, insbesondere diese Interception vor der Pause war ein bisschen eklig, aber hat ansonsten gut verwaltet, ein paar schöne Pässe mit seiner Mobilität ermöglicht. Trotzdem, du hast es gerade gesagt, es ist ein sehr lauflastiger Gameplan gewesen. Gerade in der zweiten Halbzeit ging es um Ballcontrol. Sie haben über 42 Minuten den Ball gehabt. Und entscheidend war einfach Micah Barnard, der ewige Micah Barnard. Und nicht Ollie Gordon, der Star Running Back von Oklahoma State. Barnard, jetzt im sechsten Jahr bei den Utah Utes, war lange der Third Down Back hinter Jaquitten Jackson oder Tavian Thomas oder auch mal aushilfs Nickelback, also der kann auch mal in der Defense spielen und darf nun Featuredback sein, hat einen unnötigen Fumble gehabt, der wirklich blöd war, aber sonst wirklich ein sehr starkes Spiel gemacht. Und sonst sah die Offense gut aus, also die haben halt Isaac Wilson wirklich geholfen. Dorian Singer, der Receiver, nach diesem Jahr doch ziemlich mauen Jahr und enttäuschenden Jahr bei USC, hat er jetzt irgendwie wieder, ist er wieder auf dem Level, auf dem man ihn von Arizona kannte, also das ist ja mittlerweile auch das dritte Team, sowas gibt es halt mittlerweile. Und also auch ein geiles Play, das müsst ihr euch mal angucken, es gibt einen Pass, den fängt er im vollen Lauf an seinem Shoulderpad und fällt dann auch und kriegt es hin, den da dran zu behalten. Was dann zwar kein First Down besorgt, aber ein kürzeres Fourth Down, was die Utes ausspielen, was nachher zum Field Goal führt. Oder eben Brent Keithy, der ewige Brent Keithy im siebten Jahr, also Bernard und Keithy sind quasi zusammen eine Flotte 13. Mit als Wildcat Quarterback das 10-3, macht nachher noch einen Touchdown bei einem Post. Das sah schon einfach funktional aus, wie gesagt, war nicht fehlerlos, aber funktional. Aber dennoch muss ich Mike Gundy eine Frage stellen. Wenn ich einen Star-Running Back habe wie Ollie Gordon, warum setze ich ihn nicht mehr ein? Also der Rückstand war ja über lange Zeit, klar, am Ende sah es dann anders aus, aber über lange Zeit war der jetzt einfach nicht besonders groß. Der war bei 3-10 und später 3-13. 11 Läufe von ihm gegenüber 44 Pässen. Also ich finde die Receiver von Oklahoma State, Rashad Owens, Brandon Presley und auch Stripling, ziemlich gut, unterschiedliche Typen. Aber ich bin beim Quarterback-Play weiterhin skeptisch. Nur das Managen des Quarterback-Plays von Gundy war, finde ich, noch schlechter als das Play. Also er setzt Alan Bowman ein, den Starter, klar, logisch. Bencht ihn nach der späten Interception im Second Quarter. Das war auch wirklich ein übler Wurf, wieder diese Across the Body. Ah, ich kriege noch irgendwie, da ist ein Receiver über die Mitte frei. Ah, nee, doch nicht. Und er setzte sein Backup ein, Garrett Rangel und man behält aber trotzdem einfach einen passlastigen Gameplan, obwohl man nur 3-10 oder 3-13 dann im dritten Viertel zurückliegt. Und das, naja, guckt euch die Statistiken von Garrett Rangel an, das verrät es ungefähr, dass das nicht so wahnsinnig erfolgsversprechend war. Ich gucke jetzt kurz mal 3 von 11 für 31 und man hat halt seinen Star Running Back, den Doak Walker Award Winner, der steht dahinter und darf dann Pass blocken oder so. Also weiß ich nicht, fand ich irgendwie sehr, sehr seltsam, muss ich sagen. Und auf der anderen Seite, Buter hat es richtig gemacht, Michael Bernard hat übernommen, hat einen absolut spektakulären Lauf, langen Lauf, mit dem er, glaube ich, das 3-13 vorbereitet, wirklich nicht nur Shifties, Power, Balance, Toughness, mehrere Tackles bricht. Naja, und irgendwie merkt dann Gandhi, ah ja, Garrett Rangel bringt auch nichts, dann komme ich einfach zurück zum ersten Quarterback, bringt wieder Bowman, der wirft dann gleich einen Pick bei einem langen Deep Ball. Kurz darauf ist quasi der Touchdown durch Utah die Entscheidung, letztlich 22-3. Und dann macht zwar Bowman noch zwei späte Touchdowns, aber denen läuft dann die Uhr runter. Sie können den Onside-Kick nicht recovern und Bernard sorgt für einen First Down oder so. Aber weiß ich nicht. Also, sorry. Ich habe einen Star-Running-Back. Ich habe auch gute Receiver, wie gesagt. Aber wenn das Quarterback-Play so shaky ist, warum baller ich dann einen Pass nach dem anderen raus, ohne irgendwie stark zurückzuliegen? Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Hätte Utah anders gemacht. Ich sag's euch.
Am Ende hat Utah gewonnen und freut sich also über diesen Big 12-Sieg. Anderer Big 12-Sieg, Kansas State war zu Gast bei BYU. Wir haben letzte Woche gesagt, eine Reise nach BYU, Christian, beziehungsweise in dem Fall nach Provo, Utah, ist nie einfach. Und das hat Kansas State dann zu spüren bekommen. 38-9 verloren mit einem Turning Point, also nee, mit einem Play, wo wir dann uns in 90% der Fällen drüber unterhalten, das ist der Turning Point, nämlich ein Punt-Muff bei 6-24, der nicht in einem Turnover endet, sondern in einem gefühlt 180-Yard-Punt-Return-Touchdown und BYU gewinnt das Ding haushoch.
Ja. Ich kann mir vorstellen, wie da der Coach in der Seitenlinie war. Nein. Na ja.
Ja, lauf, Junge, lauf.
Ja, bizarr. Wirklich, wirklich. Weil der Punkt ist, wenn Kansas State den Ball erobert.
Die haben halt den Ball an der 10 und es ist 10 Minuten im dritten Quarter und sie können auf 10 Punkte rankommen.
Eben, dann ist es, sind es anderthalb Scores gefühlt und auf der einen Seite entscheidet das halt dann fast das Spiel. Ja, so. Mhm. Oder bringt es halt komplett außer Reichweite. War nicht mitzurechnen. Ich habe Kansas State ehrlicherweise stabiler eingeschätzt. Ja, BYU ist jetzt keine Truppe, über die man drüber rennt. Es ist jetzt nicht so einfach, in Provo zu gewinnen. Übrigens kann ich mir gerade den Scherz nicht vergreifen, den ich auf einem sozialen Medium gelesen habe. So, BYU hat irgendwie 20 Mal versucht, eine Pac-12-Einladung zu kriegen. Jetzt kriegt sie Utah State. Aber gut. BYU ist, denke ich, würde jetzt vermutlich auch nicht mehr in die Pac-12 aktuell gehen. Konnte ich mir nicht vorstellen. Also dafür sind die Clemen-Teams selten mit so einem Blowout. Und ich meine, sie waren auch zu Beginn vorne. Es war jetzt nicht zwingend eine Offensivschlacht zu Beginn. Aber BYU hat es am Ende dann einfach dann doch wirklich kontrolliert, keinen einzigen Turnover gehabt. Lustigerweise Kansas State mehr Time of Possession gehabt. Aber Turnover, die ihnen dann halt ein Stück weit auch das Genick gebrochen haben. Manchmal ist es im Football, ich will nicht sagen einfach oder so, aber so dieses Coaches-Gelaber von wegen, hey, keine Turnover, Fundamentals. Und jetzt muss man also natürlich sagen, mit dem Play hast du da einfach auch eine ganze Menge Glück gehabt. Ne? Trotzdem, sie werden zu dem Zeitpunkt immer noch selbst bei einem Score von KSU 10 Punkte vorne gewesen. Aber hätte ich in der Deutlichkeit niemals mit gerechnet. Never ever.
Er schmeißt ja beim Punt Return beinahe noch den Ball vor der Endzone weg. Das ist abzurunden.
Ja, der läuft ja doch fast in seine eigene Endzone rein. Also es ist wirklich, also man macht eigentlich alles falsch, was man falsch machen kann und kommt mit einem 90-Yard-Ding raus. Und ich sage euch eins, ich habe Kansas State gejinxed. Ich habe sie hier so hoch gelobt, ich habe sie im College-Update bei Downs the Talk so hoch gelobt und dann mal gesagt, wahrscheinlich, wenn ich sowas sage, dann kriegen sie im nächsten Spiel aufs Maul. Ich habe nicht damit gerechnet, aber meine Pechsträhne überträgt sich wieder auch auf Teams, die ich einfach nur aus irgendeinem Grund gerade loben will oder gut finde. Übrigens möchte ich auch nochmal, also das ist schon auch ein bisschen eine Freak-Niederlage in der Höhe gewesen, dass das BYU verdient gewonnen hat, keine Frage. Aber dass du, ne, die erste Halbzeit ist im Grunde genommen eigentlich, ne, Kansas State führt 6-0, dann macht BYU ein Field Goal kurz vor der Pause. Kansas State kriegt den Ball zurück. TJ Giddens fumbled, Fumble Return Touchdown, Scoop and Score, 6-10. Direkt danach Interception, immer noch in der ersten Halbzeit, wir reden von den letzten zwei Minuten, Interception, daraus resultiert dann ein kurzes Feld und ein Touchdown. Und innerhalb von, was ist das, irgendwie eineinhalb Minuten kassieren die einfach 17 Punkte. Und dann kommt eben dazu noch dieser Freak Punt Return Touchdown. Und dazwischen war ja die zweite Interception von Avery Johnson, die ihnen auch ein kurzes Feld verschafft hat. BYU hat ja keine 250 Yards Offense gemacht. Mussten sie natürlich auch nicht, wenn du dauernd kurze Felder hast und irgendwie noch ein Defense und ein Special Teams Touchdown dabei ist. Musst du dich groß anstrengen in der Offense. Schon ein bisschen komisches Spiel.
Man möchte das ist so ein Spiel, da möchte man die Offense des Gegners auf dem Platz haben.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und eigentlich hat K-State ja den ersten Spiel wirklich eine schöne Offense gezeigt, aber es gibt einfach so Tage, da läuft nichts und wahrscheinlich haben sie das spätestens ab dem Punt Return dann kommen. Ist auch egal. Heute wird nichts gehen.
Also BYU schlägt Kansas State 38-9 und damit 4-0 overall und 1-0 in der Big 12 neben Utah, UCF, Cincinnati, Colorado, Texas Tech, West Virginia. Ja. Es geht ja erst los in der im Intra-Conference Play. Dann LSU gegen UCLA, Jan. Das Endergebnis 34-17 täuscht darüber hinweg, dass das lange Zeit 17-17 unentschieden war.
Richtig, zur Halbzeit noch, wenn ich mich jetzt richtig
erinnere. Und auch noch lange Zeit über die Hälfte des dritten Quarters.
Genau, und dann hat LSU drei Schippen draufgelegt. Passspiel war super. Garrett Nussmeier macht einfach wirklich, also ich finde, der hält diese Offense wirklich am Leben, hat den Ball gut verteilt, hat diese ganzen Receiving-Optionen, diesmal war es gar nicht so viel Kyron Lacy, aber dafür eben andere, auch Caden Durham, der Running Back, der Freshman, den ich richtig nice finde, hat jetzt keine überragenden Rush-Sets gehabt, aber eben einen Pass-Touchdown. Nussmeier wirklich ein komplett anderer Typ als Jaden Daniels, wirklich der reine Pocket-Passer, aber wie gesagt, diese Offense ist weiterhin explosiv, obwohl sie sozusagen ihre drei Top-Playmaker verloren hat. Das ist schon eine nette Offense. Problem an der ganzen Sache ist, das Ergebnis ist eigentlich relativ untergegangen, weil der Harold Perkins, der Star-Linebacker von LSU, sich im Kreuzband gerissen hat und für die ganze Saison ausfällt. Das könnte sozusagen schon das Ende seiner College-Karriere gewesen sein. Nun, landläufig wird davon ausgegangen, dass er für die NFL meldet. Weiß man natürlich jetzt nicht, hängt sicherlich auch vom Heilungsprozess und ist das ab, aber ist natürlich einfach ein ganz, ganz schwerer Schlag. Einer der Top-Defense-Playmaker des Landes, der zumindest in dem ersten Spiel wieder ein bisschen besser eingesetzt wurde, hatte ich den Eindruck, als in der letzten Saison, wo das wirklich schlimm war. Das versaut dir natürlich jede Freude über den Sieg, muss man ja ganz ehrlich sagen. Das ist schon ein ganz, ganz harter Blow.
Okay. Gut, dann stoppt ihr mich, wenn es bei den nächsten Spielen irgendwas zu sagen gibt. Notre Dame schlägt Miami, Ohio 28-3. Louisville schlägt Georgia Tech 31-19. Iowa State schlägt Arkansas State 52-7. Clemson schlägt North Carolina State 59-35.
Was zur? Das habe ich nicht kommen sehen. Das habe ich nicht kommen sehen. Vor allen Dingen 45-7 nach zur Halbzeitpause. Also.
Ja, die haben, also aber haben wir nicht letzte Woche schon das NC State irgendwie ein bisschen, also.
Also, es stand ja 14-59 erst.
Ja.
Naja.
Völliger Wahnsinn.
Hat Clemson mal was gezeigt. Dabo ist nicht tot zu kriegen.
Ja, aber, also.
Ja.
Warten wir es mal ab. Ach, der ACC-Klassiker gegen Stanford am Wochenende. Fantastisch. Was ist das überhaupt für eine Schedule? Stanford at Florida State, at Wake Forest und dann gegen Virginia. Na, dann musst du eigentlich.
Also, ihr glaubt, Tyler aus Spartanburg ist zufrieden, ne?
Bestimmt.
Sagen wir es mal so: Du hast bis jetzt das eine Spiel, was alle Leute erwartet haben, was du verlierst, hast du verloren und die anderen beiden hast du deutlich gewonnen. Ja. Wie will Reserve Judgment until further notice?
Gut, dann ein Ergebnis, das Jan gefallen haben dürfte. Buffalo schlägt die 23, Northern Illinois auswärts 23-20 in der Overtime.
Ich habe sehr gefeiert vor dem Laptop, ich muss es zugeben. Beide meine Teams gehen die Overtime.
Buffalo. Eins kann's, eins kann's nicht.
Gegen ein Ranked-Team, das ist erst der zweite Sieg gegen ein Ranked-Team. Der erste war Ball State damals im MAC Championship Game 2008. Auch da saß ich live vor dem Laptop. Ob Northern Illinois ein geranktes Team sein sollte, ist eine andere Frage. Die ist mir aber herzlich egal. Das Spiel ist auch sicherlich ein bisschen glücklich gewesen, muss man vielleicht auch mal sagen. Aber auch das ist mir relativ egal.
Northern Illinois hat halt Notre Dame geschlagen. Ja, aber an so eine Klasse wie Buffalo kommen sie halt nicht ran.
Nee, das ist richtig. Und also Buffalos Offense war mal wieder sehr zahnlos, aber sie haben halt ein Big Play im Run Game gehabt bei Third and Long. Das war sicherlich nicht so vorgesehen, vermute ich zumindest, dass bei Third and, was weiß ich, Eight oder Nine, dass man da jetzt nicht mit rechnet, dass daraus ein Touchdown passiert. Was weiß ich, irgendwie ein 30 Yard plus Touchdown. Und ein Big Play im Pass Game, das war wirklich ein schöner Deep Ball auf Victor Snow in engste Double Coverage. Auch da würde ich dem Faktor Glück einen gewissen, Einfluss einräumen. Lagen zurück, aber kamen zurück. Und die Defense der Bulls ist dieses Jahr wirklich gut, also für MAC-Verhältnisse. War ein tolles Duell, Northern Illinois O-Line und Ontario Brown, der Running Back. Christian hat ihn ja in dem gemeinsam geschauten Spiel gegen Notre Dame auch schätzen gelernt. Gegen die Bulls Linebacker, Sean Dolick, Red Murdoch, Dion Crawford, das war wirklich auf ziemlich hohem Niveau. Und ich möchte nicht übertreiben, aber das Spiel, was Sean Dolick hier gemacht hat, ich hoffe, dass wir im Frühjahr nochmal drüber reden, das war absolut unfassbar. Der war überall, der hat jedes Play gerochen, der hat in Pass-Coverage geglänzt, auch mit einer Interception, die nachher doch auch mitentscheidend war. Sean Dolick ist für mich ein NFL-Talent. Könnt ihr hier aufschreiben und unterschreiben oder euch merken und mir nachher aufs Brot schmieren. Er macht dann, also diese Interception, die sorgt fürs 2017, also für die Führung. Man bekommt noch den Ausgleich. In der Overtime ist er es erneut mit mehreren Top-Plays in der Defense. Und dann kommt halt ein ist ja dann immer ein bisschen Glück, ein Field-Goal-Block, wo der Spieler von den Bulls, Marquise Cooper, wirklich den, ich habe selten einen so perfekten Start gesehen. Also er ist mit dem Ball gestartet. Ich glaube nicht, dass er Offside war. Ich habe zumindest keine Zeitlupe gesehen, die mir das nahegelegt hat. Kann durchaus sein, aber habe ich nicht gesehen. Aber wirklich mit dem Ball gestartet, schießt rein und blockt den völlig problemlos. Und im Gegenzug, Buffalo macht dieses konservative Mindset, wenn der Gegner in Overtime das Field Goal verschossen hat, wird mich in den Wahnsinn treiben. Aber, die Bulls haben einen neuen Kicker mit dem wunderschönen Namen Bellenfant, ich nehme an, Bellenfant, das schöne Kind, ist er ursprünglich mal gewesen. Upton Bellenfant, und der hat Eis in den Venen und kickt das Game in den Field. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, weil ich mit in dieser Saison mit null Hoffnungen oder irgendwie Erwartungen, Hoffnungen hat man immer, Erwartungen gegangen bin. Pete Lembo, der neue Head Coach, war ja der Special Teams Coach von Beamer bei South Carolina, wirkt wie der langweiligste Coach, den man sich so vorstellen kann. Wie so ein generischer Coach. Also, was ich gar nicht negativ meine. Aber der hat es geschafft, in den ersten Spielen dafür zu sorgen, dass das Team, gerade die Defense, die letztes Jahr unter Linguist einfach nicht gut war, dass die zumindest einfach sich nicht dauernd in den Fuß schießt, sondern dass die solide spielt. Das ist keine tolle Defense, das ist keine ultra talentierte Defense, sie hat tolle Linebacker. Ansonsten ja, so. Aber wenn man soliden Football spielt und dem Gegner nicht schenkt, dann ist man in Spielen drin, wo man ungefähr gleich gut oder vielleicht noch mal ein bisschen schlechter ist. Und das haben die Bulls dieses Jahr gezeigt. Wie gesagt, so ein Spiel gegen Missouri, das ist mir egal. Das verlieren sie eh, ob sie es jetzt mit 38-0 verlieren oder wie auch immer. Aber sie sind in den Spielen competitive, in denen es drauf ankommt. Bisher zumindest. Und das hätte ich nicht erwartet. Das freut mich einfach sehr.
Die letzten beiden Scoring Drives von Buffalo, 8 Plays, -4 Yards, 6 Punkte.
Ja, Ja, das ist, wie gesagt, nach der Interception Return von Dolek und dann eben in der Overtime halt diese, ich verstehe es nicht. Wie gesagt, ich bleibe dabei, auch wenn es gut gegangen ist. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum man da so konservativ ist. Okay, die Bulls haben einen Quarterback, der ein Running Quarterback ist. Ich würde ihn weniger als Dual Threat denn als Running Quarterback bezeichnen. Dennoch, versuch irgendwas. Also mach es dem Kicker nicht so schwer. Er hat es geschafft, aber naja, ist gut gegangen, wie gesagt.
Gut, dann schlägt Texas A&M Bowling Green mit 26-20. Jan, ist das übertriebenes Denken oder überhebliches Denken, wenn ich mir denke, das müsste eigentlich deutlicher ausgehen?
Nein, ist es nicht. Aber Bowling Green ist zumindest in der MAC for real. Das ist jetzt das zweite enge Spiel. Wir hatten das Spiel gegen Penn State, was sie mit 7 Punkten verloren haben. Also das ist ein Team, das unangenehm zu spielen ist und das in der MAC Stand jetzt schon, also wahrscheinlich neben Toledo, und das könnte ein ziemlich geiles Derby werden, zu den Besseren gehört. Also die Offense, Connor Basilek, früher ja Missouri und Indiana Quarterback Terrence Stewart, und sie haben einen absoluten NFL-Spieler, meiner Meinung nach mit Harold Fannin, einen Receiving Tight End, auch jetzt wieder mit einem spektakulären Catch and Run. Und Texas A&M hat sich lange schwer getan. Sie haben wieder mit ihrem Backup-Quarterback gespielt, Marcel Reed, weil Wakeman immer noch verletzt ist. Der hat aber als Dual Threat letztlich mit seinen Plays die Entscheidung gebracht. Und trotzdem, ja, also man kann, also es gibt natürlich irgendwie, wird man sich über eine Niederlage immer ärgern. Bowling Green wird jetzt nicht erwartet haben, gegen Penn State oder gegen Texas A&M zu gewinnen. Gehofft vielleicht. Und beide Spiele waren eng genug, dass man irgendwie danach auch sagen könnte, what if? Und es gibt ein what if. Einfach eine Key-Sequenz im Third Quarter, wo die Falcons einen schönen Drive machen im Reverse-Touchdown, also eines Receivers zum 17-20. Die Aggies gehen 3-and-out. Die Falcons blocken den Punt. Man hat First and Goal an der 8 mit 3 Punkten down und kriegt daraus keine Punkte, weil man den Ball nicht bewegt und danach einen Chipshot verschießt. Und das sind einfach die Chancen, die du nutzen musst gegen den großen Favoriten. Texas A&M ist danach nicht davongezogen. Die haben auch noch 2 Field Goals in den nächsten beiden Drives gemacht. Und Bowling Green kam, also hat den Ball gut bewegt, kam wieder nahe der Endzone und hat dann wirklich eine Interception, eine üble Interception geworfen. Basilek mit einem ziemlich unschönen Overthrow. Liegen aber dann nochmal ein Fumble, also von Texas A&M, und verkürzen, aber die Zeit reicht halt nicht mehr. Trotzdem klarer Contender in der MAC. Für Texas A&M wird es darum gehen, das Spiel gewonnen zu haben. Wie gesagt, Bowling Green ist dieses Jahr offensichtlich unangenehm.
Okay, gut. Dann kommen wir, also wir erinnern uns, ich bin morgens um 5:30 aufgestanden, hier aus Hamburg nach Schwäbisch Hall gefahren, schaue mir dann ein Footballspiel an. Danach das Hotel in Friedrichshafen, weil am nächsten Tag ging es nach Ravensburg zum Football. Das heißt, irgendwann um 23 Uhr oder so bin ich im Hotel und mache die üblichen Seiten auf, Christian. Und sehe nebenbei so das Ergebnis James Madison gegen North Carolina 70-50 und denke mir noch so, naja, dann geht von North Carolina die Basketball-Saison scheiße los. Bis ich dann nochmal überlegt habe, mir einfiel, dass die Basketball-Saison im College ja erst im November einfängt, nochmal zurückgegangen bin und festgestellt habe, das ist ein Football-Ergebnis. James Madison gewinnt auswärts bei North Carolina 70-50, führt zur Halbzeit 53-21. Insgesamt 1227 Yards kombiniert an Offense in diesem Spiel. North Carolina mit 5 Turnovern, aber what the fuck?
Ich verstehe gar nicht, warum man auf Seiten von North Carolina frustriert ist. Das ist nicht nachvollziehbar für mich, weil man hat aus den ersten 3 Drives von James Madison 2 Punts und 1 Field Goal forciert. Danach ging es ein bisschen in die andere Richtung. Nur so ein bisschen. 70 Punkte, mein lieber Freund. Also, wenn der Kollege Jones nicht eine absolute Mac Brown, sondern nicht Mac Jones, ich war gerade beim Falschen.
Das ist ein ziemlich mieser Diss eigentlich, oder?
Also, das war aber keine Absicht. Das war keine Absicht. Das war nur ein Brainfart meinerseits, ehrlicherweise.
Ich finde, das müsste man als Absicht oder zumindest freudschen Versprecher labeln.
Ja, wegen mir. Wenn der nicht eine mittlere Legende als Coach ist. Ich will nicht sagen.
Packt er am Sonntag seine Sachen, oder wie?
So, also ich meine, 70 ist halt schon eine ganze Menge. Und ja,
das Over-Under von dem Spiel war übrigens 48,5. Es wurden 120. Es wurden 120. Ganz knapp gecovert.
Natürlich ist er da logischerweise nicht allein für verantwortlich, aber ich weiß nicht, North Carolina war in den letzten Jahren so eine Truppe, die teilweise angefangen hat, richtig gut zu rekrutieren, die immer wieder auch sehr talentierte Quarterbacks hat und hatte, die ja also immer in der Lage war, eigentlich auch zu punkten, zu scoren, aber für mich eine Truppe ist, die wirklich nie den entscheidenden Schritt gemacht hat. Und du kannst rekrutieren, ja, du kannst gute Spieler nach Chapel hinlocken, das ist ein Programm mit viel Tradition, nicht nur im Basketball. Aber so wirklich den Schritt aufs nächste Level hat man nicht geschafft und solche Sachen schaden dir dann natürlich sehr. Ja, wenn du, ich meine, wenn man schaue sich dieses zweite Viertel an, wo es reingeht mit 25, mit 25-14 für James Madison und dann macht North Carolina eben einen Touchdown zum 25-21. Man geht dann aber halt mit 53-21 aus diesem zweiten Viertel raus, weil JMU halt einfach 4 Touchdowns noch scored. Das kannst du ja keinem erzählen. Also,
es gibt Quality Wins und Ugly Losses, das ist definitiv ein very ugly loss.
Also Jan, ich gebe dir jetzt die Bühne, weil mich lässt das ehrlicherweise relativ ratlos zurück.
Ich kann da auch nicht viel mehr zu sagen. Also 611 zu 616 Yards. Also die Defenses waren halt nicht auf dem Platz. Der Unterschied ist, die eine Defense hat ab und zu einen Turnover. Also die hat sozusagen so ein bisschen Do or Die gespielt und ab und zu einen Turnover produziert und den dann auch verwandelt.
Es gab aber noch 2 geblockte Punts und Touchdown in dem Spiel.
Ja, also auch die Special Teams. Das war einfach Kraut und Rüben, das Spiel. Ne? Aber das, also was ich mich frage, wir haben jetzt über Jahre, wie gesagt, Mac Brown, über ihn als Legende, also sowohl UNC als auch Texas Legende, müssen wir nicht reden, aber wir haben jetzt seit Jahren das Problem, dass UNC und insbesondere UNC's Defense in Spielen massiv choked, und ich benutze das Wort nicht oft, aber es gibt Spiele, wo du denkst, wie kann das passieren? Also nicht nur, okay, die Defense war schlecht, sondern die Defense ist absolut unterirdisch. Und er hat ja jetzt sein dritter DC, wenn ich jetzt nicht total falsch liege, hat Bateman gehabt, dann hat er Gene Chizik die letzte Jahr gehabt und jetzt hat er Geoff Collins, den ehemaligen Georgia Tech Head Coach, den Nachfolger von Paul Johnson, als neuen DC. Und Geoff Collins, ja, also das sind alles jetzt keine komplett unfähigen Leute. Ne? Also Bateman insbesondere hat vorher einen guten Ruf gehabt. Und ich verstehe nicht, dass da muss irgendwas wirklich im Argen liegen, dass die immer wieder solche kompletten Aussätze haben. Nicht nur, okay, man gibt mal ein paar zu viele Punkte ab, irgendwie ist irgendwas, was weiß ich, man hat irgendwas nicht verteidigen können, sondern so vollkommen unerklärlich. Und dazu gehört dieses Spiel natürlich, das ist natürlich ein, wie soll ich sagen, ein Poster-Game, wenn man so will, dafür. Also, puh. Also das Einzige, was man James Madison vorwerfen muss, ist ein bisschen, wenn du 53 Punkte zur Halbzeit machst, dann denkst du doch an dreistellig, oder?
Klar. Also ich auf jeden Fall. Und ich weiß, dass gewisse GFL-Teams im Osten des Landes das auch tun, auch wenn sie es nicht geschafft haben dieses Jahr.
17 Punkte nur in der zweiten Halbzeit. Was war da los bei den Dukes? Naja, nee, also ganz im Ernst, das Stefan Effenberg würde sagen, das ist nicht nachvollziehbar, ehrlich. Bei jedem Scheiß wird gesagt, nein, aber
Freunde der Sonne.
Wirklich. Das kommt am Ende. Das ist aus demselben Interview. Puh, ja. Übrigens erinnert mich dran, ich muss nachher noch was loswerden, aber erst nachdem wir die Spiele besprochen haben.
Okay, gut. Dann picken wir uns noch raus, dass Florida beim Mississippi State gewonnen hat, 45-28, und im Norden Floridas war wirklich Partystimmung angesagt, denn auch Florida State hat jetzt den ersten Sieg geholt gegen ja, das Urgestein quasi. In der ACC gegen California.
Unmöglich sowas. Das gibt's doch nicht. Es kann nicht sein, dass du der Trittbretthalter bist, um Florida State wieder in den Sprung zu bringen. Ist ja, jetzt nicht so, dass ich mich hier als Ken Superfan bezeichnen würde. Gar überhaupt nicht, aber.
Vielleicht muss es einfach mehr als Field Goal schießen.
Ja, und vielleicht muss man auch, wenn man Field Goal schießt, davon mehr treffen. Also,
ich stand nicht auf dem Platz, Leute.
Das war fast die nächste Niederlage für FSU, das muss man so deutlich sagen. Kerl hat deutlich mehr Yards gemacht, deutlich mehr First Downs gemacht. FSU hat es immerhin hinbekommen, Jaden Ott, den sehr, sehr starken Running Back von Kerl, zumindest vernünftig zu verteidigen, aber die Pass-Defense hat erneut ein paar mehr Lücken gehabt. Nur die Bears kriegen den Ball nicht in die Endzone. Und dann reicht ein guter Drive, ein erst methodischer Drive, und dann, ja, Uyonga Lele mit dem entscheidenden, wirklich starken Pass, deep auf Ja'Kai Douglas, der ploppt dem wirklich in die Hände. Also das war ein toller Pass, keine Frage. Nur Kerl, wie gesagt, die haben zwei Missed Field Goals zuvor gehabt und darum mussten sie dann im letzten Drive auf Touchdown gehen, anstatt, die waren ja schon wieder nah an der Endzone, anstatt einfach vielleicht dann Game-Winning Field Goal zu kicken. What-ifs gibt's immer, aber also ein überzeugender Sieg, mit dem sich Florida State jetzt freigeschwommen hat, war das halt nicht.
Wer gegen Florida State nur für 107 Yards läuft, hat es noch nicht verdient zu gewinnen.
So, dann noch Boston College gewinnt gegen Michigan State 23-19. Und dann gibt's noch eine Geschichte, ich glaube, die müssen diese Woche eine Spielfreiheit gehabt haben, Nevada, oder? Ich finde gerade kein Ergebnis von denen von UNLV. Auf jeden Fall, UNLV ist 3-0, aber Jan jetzt ohne Starting Quarterback.
Richtig, der Starting Quarterback Matt Sluka hat das Team verlassen. Er sagt wörtlich, certain representations sind nicht upheld worden, also auf gut Deutsch, man hat ihm nicht das gezahlt, was er wollte. Also das, was ihm zugesagt wurde, nicht das, was er wollte, sondern was ihm zugesagt wurde. Also NIL-Deal versprochen, und das ist jetzt nicht das erste Mal. Wir haben ja diese Klage von Jaden Rashada gegen Florida und Billy Napier. Und das ist halt ein Problem. Das ist halt sozusagen die Schattenseite dieses neuen College-Footballs und der neuen, sozusagen der gestiegenen Macht der Spieler, dass natürlich irgendwelche windigen Coaches, Teams, Donors vielleicht auch, es muss ja nicht immer der Coach sein, einfach den Spielern etwas versprechen, unterschreiben sie und sagen sie nachher, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Und das ist
natürlich. Was es schon immer gegeben hat, wo die Spieler aber früher halt gefangen waren, in dem Sinne.
Jein, also es hat es nicht in der Form gegeben.
Nicht in der Form, aber sag mal so, auf der Couch sitzen bei den Eltern und den Himmel versprechen, das gab's schon.
Das gab's schon, aber die Mengen an Geld, das lässt sich nicht vergleichen. Das sieht man allein,
wenn Spieler
aus kleineren Programmen in größere wechseln. Das war früher nicht der Fall, sonst wäre das ja genauso gewesen. Mhm. Sonst hätte man die genauso. Und klar, die mussten eine lange Zeit ein Jahr aussetzen, aber das hätte man auch genommen, wenn man danach wirklich, wirklich viel Geld bekommt. Matt Sluka übrigens war der Quarterback, ich möchte das nochmal erwähnen, weil ich habe das damals hier so hochgehalten, war der Quarterback von Holy Cross, von Christians alten Team, wo er sich als AD ja mal beworben hat oder bewerben wollte. Und Matthew Sluka ist eigentlich ein Dual Threat oder Running Quarterback, hat aber gegen die Buffalo Bulls in einem Sieg gegen ein FBS-Team, also Holy Cross ist ein FCS-Team, hat eine Hail Mary verwandelt. Und das das war wirklich ein noch tieferer Tiefpunkt. Also von einem damals relativ wenig passlastigen Quarterback eine Hail Mary sich zu fangen von einem FCS-Team. Anyway, weg von den Bulls zu Sluka. Das ist halt, ne, man kann jetzt sagen, ja, ist ja schön, dass er die Freiheit hat, jetzt zu gehen, aber der verliert ein Jahr. Ne, der muss jetzt redshirten. Darum macht er das jetzt. Hat wahrscheinlich bis jetzt gewartet und gesagt, okay. Und für die Rebels ist das natürlich ein Riesenproblem, denn die haben halt einen super Start gehabt. Hm? Die haben gegen Kansas gewonnen, die haben gegen Houston gewonnen, also gegen zwei Big 12 Teams, und sind gerade neben Boise State wahrscheinlich so im Driver's Seat gewesen. Ist auch eine lange Saison, kann auch viel passieren, keine Frage, aber im Driver's Seat gewesen für den Mid-Major-Playoff-Spot. Und das wird natürlich jetzt schwieriger ohne Starting Quarterback. Aber das ist dann wahrscheinlich auch die Schuld des Teams. Also beziehungsweise des Umfelds, wie auch immer. Wen man da jetzt verantwortlich machen will, da soweit will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen.
Oh. Aber wenn du halt was versprichst, dann
ja, fällt einem jetzt eben dann doch auf die Füße. Aber ganz kurz, Nicola, willst du nicht vielleicht noch ein anderes Ergebnis oder zumindest eine Spielszene sehen?
Gerade Brainfart, von daher komme ich gerade nicht drauf, nee.
Colorado.
Ach so, ja.
Shedeur Sanders, Travis Hunter und Co. gewinnen gegen Baylor
in
und
Overtime. Kommen in
die Verlängerung durch eine Hail Mary, die Shedeur auf LaJonte Wester bringt. Und ich habe ganz selten gesehen, das war ein 43 Yards Hail Mary, habe gerade nochmal nachgeguckt. Ich habe ganz selten eine Hail Mary gesehen, in der es ein One-on-One-Duell gibt. Also das war nicht so schlau verteidigt von Baylor, um es vorsichtig zu formulieren. Also Shedeur sozusagen
rollt. Ich fand, der Ball kam auch ziemlich schnell rein irgendwie. Ja? Das war nicht einer, der so ewig in der Luft hängt.
Nee, genau.
Sondern der kam irgendwie reingefeuert.
Überhaupt keine Frage. Und der war unter Druck. Der hat ja einen ziemlichen Shot bekommen in dem Moment. Aber dennoch, das musst du anders verteidigen, wenn du weißt, du hast noch einen Spielzug. Dann kannst du nicht ein One-on-One zulassen.
Ja, man weiß ja, wo der Ball hin muss, ne? Also.
Nee, richtig, aber dann hab halt mehr. Also, das sah nach einer Defense aus, die nicht eine klassische Hail Mary Defense war. Gut, also, ne, und dann gewinnen sie es in Overtime durch den Fumble des Baylor Running Backs, den, glaube ich, wirklich dann auch Travis Hunter noch recovered. Von daher, die Stars machen am Ende die Plays und Colorado springt einer Niederlage, die wahrscheinlich in 95-98% der Fälle eine Niederlage gewesen wäre, von der Schippe durch diese Hail Mary.
Colorado ist 1-0 in der Big 12.
Colorado ist 1-0 in der Big 12, 3-1 insgesamt. Also mal gucken, also es wird jetzt schwieriger, dass sie wirklich doch mal 4-8 gehen. Aber unmöglich ist es nicht.
Gut, dann schauen wir, ob ihr bei euren Tipps 4-8 geht. Kurze Pause, dann schauen wir auf Woche 5.
Dann mache ich danach meine Ansage. Oder soll ich die jetzt noch machen?
Also die können wir...
Ich mache sie jetzt noch, Nicola, ganz kurz. Weil es ist auch für euch wichtig. Ich habe einen wirklich, ich muss es so sagen, wir lesen sonst keine Fanpost vor, aber ich habe eine so tolle Fanpost für uns alle drei bekommen von Tim. Ich werde sie nicht wörtlich vorlesen, weil das ist natürlich privat. Ich werde sie euch natürlich zuschicken. Aber er hat eine so liebe Nachricht geschrieben, dass er sich immer wieder auf uns und auf unseren informativen Content und auf unsere sozusagen Banters, so interpretiert das jetzt mal Freud, und immer wieder ein Lächeln im Gesicht hat dadurch und auch unsere Draft-Coverage so genießt. Und wie gesagt, eine ganz tolle Nachricht. Vielen lieben Dank, Tim. Ich muss das jetzt einmal wirklich live erwähnen, weil wir versuchen es weiter. Er freut sich jedes Mal, wenn es weitergeht bei uns mit Draft-Coverage oder wir noch eine Saison dranhängen bei den Sofa-Quarterbacks. Das ist wirklich sehr, sehr lieb gewesen. Und wir bemühen uns, und ich hoffe natürlich trotzdem, dass Nicola und Christian ihre Nebraska-Sprüche irgendwann ein bisschen reduzieren werden, weil ich glaube, da würde niemandem was fehlen, oder? Aber ich werde es auch notfalls weiter aushalten.
Ich habe neulich angesprochen, dass die Draft-Coverage sich ein bisschen den Horizont erweitern muss, nachdem, ich weiß nicht mehr, wer gesagt hat, mein Draft-Stock ist gesunken, weil ich an einer Unterwäsche... Was war das? An einer Unterwäschemeisterschaft teilgenommen habe? Keine Ahnung. Aber ja, das sind die Fakten, die wir in der Draft Coverage nicht hören. Doch, jetzt aber kurze Pause.
Bring it home, der 4-Minute-Drill.
Teil 2 der Sofa Quarterbacks College Football. Wir schauen auf Woche 5 und in der Nacht von Freitag auf Samstag haben wir ein ACC-Duell zwischen Miami und Virginia Tech. Christian, Miami Favorit mit 19,5.
Boah, das klingt auch schon wieder nach richtig viel Leid, gell? 19,5 ist viel. 19,5 ist sehr viel. Gut, wenn du gegen Rutgers verlierst und gegen Vanderbilt, hast du eigentlich wenig Argumente, ne? Nee, wird knapper. Miami gewinnt es, aber es wird knapper. Aber sollten sie das Ding verlieren, habe ich auf jeden Fall wieder was zu bantern.
Dann in der gleichen Nacht, Jan, der ewig junge Big Ten-Klassiker, Rutgers gegen Washington. Ganz kurze Anreise für Washington. Rutgers Favorit mit 2,5.
Ich habe so gehofft, dass du genau so ein Intro bringst. Und du hast es getan. Manchmal ist die Welt gut. Ja, aufgrund der Anreise könnte ich das nachvollziehen. Ich glaube trotzdem, dass Washington das irgendwie gewinnen wird. Ich weiß nicht wie, aber sie werden es irgendwie gewinnen. Es sei denn, sie sind komplett übermüdet oder hatten Schlafprobleme die Nacht davor. Aber ich gehe mit Washington.
Gut, dann am Samstag, 18 Uhr, Christian. Ole Miss, die 6, hat Kentucky zu Gast. Ole Miss Favorit mit 17,5.
Die Frage ist, welches Kentucky kriegen wir? Kriegen wir das Kentucky, was gegen Georgia mithält, oder kriegen wir das Kentucky, was gegen South Carolina abgeschossen worden ist. Ole Miss hat eine gute Offense. Die sind eines. Das ist eigentlich so ein klassisches Letdown-Spiel für Ole Miss. Die Rebels gewinnen das, aber es wird enger. 10 Punkte maximal.
Gut, dann Big Ten. Ja. Dann Big Ten, Michigan, Minnesota, Jan, Michigan mit 9.
Running the ball, ladies and gentlemen. Wir werden es in diesem Spiel wahrscheinlich relativ viel sehen. Ich fand die Gophers, also die Gophers haben mich ein bisschen enttäuscht bisher. Von daher, auch wenn ich von Michigan alles andere als überzeugt bin, glaube ich schon, dass sie das mit mehr als 9 Punkten, also mit 10 oder 2 Touchdowns gewinnen werden. Ganz überzeugt bin ich, wie gesagt, von Michigan nicht und auch von meinem Tipp nicht, wohlgemerkt, aber ja, ist eigentlich eine relativ gute Line. Ich gehe mit Michigan trotzdem.
Michigan die 12 übrigens. Die 23 Kansas State, Christian, hat die Nummer 20 Oklahoma State zu Gast und Kansas State ist Favorit mit 4,5.
Spicy. Im Zweifel glaube ich, dass es in diesem Spiel, also Kansas State gewinnt mit einem Touchdown, weil ich dem Coaching-Staff mehr vertraue als Oklahoma State.
Okay. Übrigens, das ist ein Spiel, das man sich unbedingt anschauen, oder wenn man jetzt Zeit hat, anschauen sollte, weil das ist letztlich für beide die letzte Chance und das sind zwei der höher eingeschätzten oder Favoriten oder wie man es irgendwann nennen will in der Big 12. Beide haben das Spiel verloren jetzt und beide können sich eigentlich nicht noch eine Niederlage leisten.
Dann immer noch Big 12. Jan, Baylor hat BYU zu Gast, die 22, Baylor mit 3.
Ja, BYU zu Hause und auswärts ist immer so eine Diskrepanz gefühlt. Weiß ich aber gar nicht, ob sich das statistisch schon nachhalten lässt. Anyway, nee, ich gehe mit BYU. Ich kann jetzt nicht nochmal gegen die tippen. Ich habe bei Kansas State gegen die getippt und die schießen sie aus dem Stadion. Wie gesagt, gleich ein bisschen freakig, aber dennoch. Nein, diesmal gewinnt BYU.
Gut. Christian, ja. Purdue gegen Nebraska. Nebraska mit 10.
Ich glaube, dass sich Purdue den Frust von Nebraska abholen wird. Nebraska mit 2 Touchdowns.
Und dann Jan, UConn gegen Buffalo. UConn mit 6,5.
Warum hast du das Spiel gewählt jetzt? Das ist sonst nicht unbedingt in deinen.
Nee, aber.
Das werden ja meistens.
Also, du wirst Doppelscreen haben an dem Tag, vermute ich mal. Oder dreifach sogar.
Ja, ja. Nee, das dreifach meine ich nicht. Da kriegt man immer gar nichts mit. Dann hat man von keinem Spiel wirklich einen Eindruck. Ist mir egal. Ich setze jetzt auf die Bulls. Buffalo outright. Ist zwar nicht wahrscheinlich, aber war es gegen NIU auch nicht. Let's go.
Okay, dann Christian, Big Ten Football, USC gegen Wisconsin, im Coliseum, USC mit 15,5.
Nikola, bitte, hör doch mal auf damit.
Wir müssen uns in uns reinprügeln, sonst kriegen wir das nie hin.
Ja, aber nicht bei der, mach das bei der, du kannst es bei Cal und Stanford machen, du kannst es bei Texas und Oklahoma, bitte nicht bei der Big Ten, das ist mir ein bisschen heilig. Bitte.
Ich hab sie nicht entweiht, also. Das haben andere.
Würdest du gerade nochmal den Spread wiederholen, lieber?
15,5 für die Big Ten-Veteranen aus Südkalifornien.
Das wird ein echt langes Jahr für dich, lieber Jan.
Ja, ich weiß.
Aus diversen Gründen. Wenn ich ja Wisconsin irgendwas zutrauen würde. Naja, vielleicht das Problem ist halt, wenn sie halt so eine klassische Big Ten Offense spielen würden, dann würde ich ihnen mehr Chancen geben, als das, was sie aktuell machen.
Die Frage ist, wie viel läuft Wisconsin eigentlich?
Nicht so gut.
Nicht mehr so viel.
Nee. Nicht so gut wie früher. So, Melvin Gordon wird schmerzlich vermisst. Das tut mir ja leicht weh, das zu sagen, aber UC mit 21.
Okay, dann ACC, Fast Football, also zumindest Notre Dame ist, glaube ich, außerhalb von Football ist ja tatsächlich ACC, außer nur beim Football nicht. Notre Dame, die 16, hat Louisville die 15 zu Gast, ja. Notre Dame mit 6,5.
Eben mit den Fighting Irish. Nicht, weil ich Louisville nichts zutraue oder Brom nichts zutraue, aber dieses Spiel gegen NIU, das sitzt den offensichtlich so, setzt den so arg zu, dass sie ja Miami, Ohio, trotz des Records, ist, glaube ich, nicht so ein schlechtes MAC-Team. Ich gehe mit Notre Dame. Sorry. Zwar mit mehr als 6,5. Also, die werden sie nicht aus dem Stadion schießen, aber die werden meinem Tipp nach deutlicher gewinnen.
Dann Christian. Auburn hat die 21 Oklahoma zu Gast. Oklahoma mit 2,5.
Sagt auch viel über Oklahoma aus, dass man nur mit 2,5 bei Auburn zu Gast ist, die echt nicht wirklich ein gutes, nicht wirklich gut sind. Nee, Oklahoma mit 10 mindestens. Ich glaube, dass die da, dass die doch das bessere Football-Team sind.
Ja, aber warum, was habt ihr alle gegen Hugh Freeze? Ist doch ein toller Coach.
Ja, ja, ethisch, moralisch, alles wunderbar.
Dann die 24, Texas A&M in einem Spiel, wo man sich nicht entscheiden kann, wer weniger gewinnen soll, gegen Arkansas. Jan, Texas A&M mit minus, mit 4 vorne.
Schwierig, also ich bin jetzt gerade nicht über den, also ich
weiß ja, sehr
nicht,
schwierig.
Ob man jetzt wirklich zurückkommt. Ja, ja, nicht nur für, also für dich besonders schwierig, aber ansonsten, ich sehe Arkansas, oder ich habe Arkansas trotzdem ja, nicht so schlecht gesehen wie andere. Ja, ist jetzt alles noch nicht überzeugend gewesen. Ich setz mal auf eine Außenseite. Ich habe irgendwie, weil ich gerade kein Gefühl zu habe, sage ich, Arkansas gewinnt es. Ich habe heute oft auf Außenseiter gesetzt, fällt mir auf. Naja, mal gucken, ob es klappt.
Ja, okay. Dann Christian, auch hier der ewig junge Big 12 Klassiker, UCF gegen Colorado, UCF mit 16.
Das ist viel.
Jawohl.
Das ist sehr viel. Das ist sehr, sehr viel.
Also das ist definitiv faktisch gesehen eine lange Reise hin. Wird es auch eine lange Reise zurück?
Also ich meine, sie haben TCU jetzt mit einem Punkt geschlagen. Für mich ist das näher an einem Coinflip als an der, also Colorado covered. Ein Sieg von den Buffaloes würde mich nicht mehr schocken. Ja.
Hm?
Ja, Colorado covered, aber vermutlich gib mir UCF mit dem Field Goal.
Gut, dann schauen wir weiter. Texas, die 1, hat Mississippi State zu Gast. Jan, Texas mit 39,5.
Ich habe gerade diesen Spread gesehen und dachte, Alter, also Mississippi State ist gerade echt ein Trainwreck und bei Jeff Lebby ist es nicht so, dass es mich nicht auch ein bisschen freut, dass sie gerade ein Trainwreck sind. Vor allem, ich meine, sie haben Arnett gefeuert in dieser schwierigen Saison nach Mike Leach Tod. Bei 5 und 6, glaube ich. Ne? Also das war jetzt nicht, also einen jungen, sehr innovativen Defense-Coach gefeuert in dieser schwierigen Übergangssaison und stehen jetzt halt absolut beschissen da. Also ich weiß nicht, ob es 39,5 ist. Und es sieht ja tendenziell so aus, als ob Manning noch ein Spiel spielt. Ich glaube nicht, dass das eine große Rolle spielt, ob Manning oder Ewers da ist. Ja, Texas wird das deutlich gewinnen, aber vielleicht nicht ganz mit 39,5. Vielleicht haben sie ein bisschen Gnade am Ende. Das sind ja die Spiele, wo man dann immer nicht weiß, gibt es nachher noch zwei Garbage-Time-Touchdowns gegen die Third-Stringer-Defense oder läuft die Offense nur noch oder was weiß ich. Also ich gehe darauf, also Mississippi State wird ziemlich aufs Maul bekommen, aber nicht ganz so doll.
Okay, dann Christian, Michigan State hat Ohio State zu Gast um 1 Uhr morgens. Ohio State Favorit mit 24. Ohio State die 3.
Tja, bekommt man Pat Narduzzi nochmal zurück. Mein Vertrauen in Michigan State ist nach wie vor nicht besonders groß. Ohio State hat zumindest gegen Marshall, sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen, eine Halbzeit echt Probleme also gehabt, wenn du nur mit 2 Scores führst, in Anführungszeichen. Ja, Ohio State deutlicher. Die covern. Die sind einfach besser. Und ich weiß nicht mal, wie viel besser Michigan State verglichen mit Marshall ist. Aber gut.
Jawohl.
Dann, wir haben davon geträumt, die ACC macht es möglich. Jan, Clemson gegen Stanford. Clemson mit 21,5. Ja, auch das eine etwas längere Reise?
Ja, aber also Clemson wird das gewinnen, aber ich glaube nicht so. Also wollen wir jetzt nicht übermütig werden im Hause Tyler von Spartanburg.
Wir müssen also im Hause Tyler von Spartanburg hofft, dass sie mit 20 gegen Stanford verlieren, damit ich wieder anrufen kann.
Aber er lässt doch jetzt nicht mehr zu. Dabo Swinney lässt doch jetzt keine Live-Calls mehr zu.
Ach so.
In seiner komischen Show. Hat er irgendwie, habe ich irgendwo gelesen. Von daher wird der gute Tyler dann halt.
Dann ruft halt woanders an. Das ist das einzige Sportsradio in den USA.
Ja, ist richtig. Aber bei keinem kann er seinen Coach so direkt konfrontieren.
Ja, stimmt. Aber vielleicht übernimmt ein Journalist bei der Pressekonferenz das ja. By the way, Tyler Stoutenberg stated. Ja, gut. Dann Big 12 Football, Christian. Houston gegen Iowa State. Iowa State mit 13,5, Iowa State die 18.
Normalerweise ist mir das ein bisschen viel, aber Houston ist halt auch keine Truppe, die wirklich, wirklich gut gestartet ist. UNLV verloren, Oklahoma gut 16-12. 34 Stück von Cincinnati bekommen. So ein bisschen Last Chance Alone. Ich glaube, dass da auch der Druck auf den Coaching-Staff schon echt groß ist. Und jetzt Iowa State at TCU at Kansas versus Utah versus Kansas State. Das ist ein richtig heftiges Schedule. Ich glaube, die werden sich mit Haut und Haaren wehren, aber Iowa State wird das Ding mit dem Touchdown gewinnen.
Okay, dann das absolute Spitzenspiel an diesem Wochenende, auf das alle schauen werden. Alabama, die 4, empfängt Georgia, die 2, Jan. Georgia mit 2.
Also so beeindruckend ich das finde, was Kalen DeBoer und Womack und so da, also wie gut sie diesen Übergang geschafft haben, der nicht einfach ist, weil sie einfach auch neue Systeme implementiert haben in Offense und Defense, sehe ich Georgia und auch trotz Georgias Struggles gegen Kentucky, sehe ich Georgia doch als deutlicheren Favorit. Also ich hoffe natürlich auf ein spektakuläres Spiel. Ich hoffe auf ein typisches Georgia-Alabama-Game, wobei die typischen Games werden in der Regel eher von Alabama gewonnen, muss man natürlich auch sagen, als von Georgia, mit nur wenigen Ausnahmen. Aber nee, ich gehe davon aus, dass die Bulldogs das klarer gewinnen als mit 2. Was jetzt nicht klar sein muss, aber Georgia ist für mich schon Favorit.
Danke.
Zu dem Spiel noch ja, mein Geld liegt tatsächlich auf Alabama. Also,
Jawohl.
Also ich glaube, dass das Ding halt echt in extrem viele Richtungen gehen kann. Das glaube ich schon. Die Frage ist Georgias Defense nach wie vor so gut, um mit Milrow halt klarzukommen? Weil das schon nochmal ein Element ist, wo ich auch glaube, dass der Boeing gut einbinden kann. Schwierig, aber ich würde irgendwie bin beim FICO für Alabama, aber dann machen wir die Runde doch komplett, Nikola. Hast du eine Idee, was das Spiel betrifft?
Überhaupt kein Gefühl, nee. Dafür, wir wissen ja nicht bei Alabama, wie es da läuft, wenn es mal wirklich hart auf hart kommt. Weil, also, was willst du jetzt gegen Western Kentucky oder South Florida irgendwie sehen, was gegen Georgia groß relevant ist? Also, da war noch nichts. Also, wenn wir jetzt Woche 10 wären und irgendwie Alabama hätte schon gegen Tennessee oder LSU gespielt, ja, dann vielleicht, aber so komplett blind. Aber parallel dazu Big Ten Football und diesmal echter Big Ten Football. Jetzt dreht sich bei Jan auch nicht der Magen um. Penn State gegen Illinois. Die 9 gegen die 19, Christian. Penn State mit 19.
Diese Distrust in Illinois ist wirklich unfassbar.
Den musste Christian auch kriegen. Unbedingt.
Zumal, ich meine, gut, du hast West Virginia in Woche 1 geschlagen. Das war auch so ein bisschen ein Freakplay. Dann kommt halt Bowling Green und über Kent State hat sich Jan schon mehrfach dieses Jahr ausgelassen. Boah, ich würde so gerne sagen, Illinois outright, das vielleicht nicht, aber es wird halt, sagen wir es mal so, ich predikte, es wird keine 9 Overtimes geben.
Man kann sagen, das ist das 9 Overtime-Spiel, ja?
Ich predikte, es wird keine 9 Overtimes geben, wobei ich mir fast sicher war, dass das bei Illinois, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das bei Illinois oder bei Penn State war. Aber, Penn State mit 10 Punkten, aber nicht mit 19. Aber gut. Ich würde es lieben, wenn Billy Mann das Ding gewinnt.
Okay. No, ist so. Dann 2 Uhr morgens SMU gegen Florida State. Jan, SMU mit 5,5. So tief sind wir schon gesunken.
Du nimmst aber auch gerade alles mit, oder? Also heute haben wir, glaube ich, die längste Prediction ever. Soll ich nochmal gegen FSU setzen?
Also Las Vegas tut es.
Ich mach's so. Ich setze auf FSU, damit ich nachher... vielleicht jinx ich sie so wie Kansas State. Sorry, Dennis, aber ich gehe mit FSU. Come on.
Okay, dann haben wir noch Boise State gegen Washington State. Christian, Boise State, die 25, Favorit mit 8. Soon to be Pac-12?
Es hat mir ein bisschen das Herz gebrochen. Ich habe ja eine leichte Schwäche seit David Fields für San Jose State, die jetzt nach zweifacher Overtime gegen Washington State verloren haben.
War ein krasses Spiel übrigens. Und Christian, sag es, David
never fails.
Never fails.
David Never Fails und Boise State mit 2 Touchdowns.
Dann Utah gegen Arizona. Jan, Utah mit 11 zu Hause. Die 10.
Ja, schwierig finde ich. Also einerseits hat Arizona in diesem Spiel gegen Kansas State halt wirklich enttäuscht. Andererseits werden sie es nicht nochmal machen. Ich glaube aber, dass Utah ist das wirklich das Team, was am ehesten T-Mac und diese Connection mit Fifita aus dem Spiel nehmen kann durch ihre harte Zone-Coverage und durch ein paar Wrinkles. Ich gehe mit Utah. Ich weiß nicht, ob ich 10,5, also hängt sicherlich auch ein bisschen davon ab, ob Cam Rising spielt oder nicht. Von daher würde ich den Tipp könnte ich jetzt eh noch nicht oder würde ich jetzt eh noch nicht abgeben, selbst wenn ich wetten würde. Er hat sich ja aufgewärmt letztes Spiel, aber dann nicht gespielt. Wenn er spielt, ja komm, ja. Also wenn er spielt, gehe ich drüber. Utah gewinnt, aber also ich gehe davon aus, dass Utah das so oder so gewinnt. Das Team ist einfach zu erwachsen. Finde ich wirklich beeindruckend.
Und dann um 5 Uhr morgens, quasi Frühstücksfußball. Christian, UCLA hat die 8 Oregon zu Gast, die Oregon-Favorit mit 26.
Ja, ich hatte kurz überlegt, wie man das wohl handicappen würde. Ich bin bei einer 24 gelandet. Ich finde die 26 jetzt nicht so wahnsinnig falsch an der Stelle. Ich meine, wir reden ja viel über Trainwrecks. UCLA gehört da aktuell auch ein bisschen dazu, ne? Sollte man nicht.
Ein bisschen.
Sollte man nicht abstreiten. Von daher die Ducks deutlicher, ja.
Also, ja, und damit sind wir durch. Wir sind gespannt, wie das dann nächste Woche aussieht. Wie gesagt, auch Georgia gegen Alabama, wahrscheinlich das Spiel, über das wir dann nächste Woche intensiv reden werden. Danke, liebe Zuhörer, danke Jan, danke Christian, dass ihr alle dabei wart. Mehr Westsport gibt's heute Abend in der Big Show von Sportradio 360. Und ansonsten sage ich, ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Ciao.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.